I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Studio Gastro wird dir präsentiert von Frische Paradies, dein kulinarischer Hotspot mit Markthallen-Flair. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist Mittwoch, der 18. Februar 2026, wenn ihr den Podcast hört, wenn er schon ein paar Tage raus ist. Wenn ihr den Podcast hört am Erscheinungstag, dann ist heute der 12. Februar 2026 und wie die Cool Kids aus der Gastronomie sagen, wir gehen rein.
Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand. Hier ist schon wieder was los in meiner imaginären Podcast-Küche. Da wird gebrutzelt, was das Zeug hält. Habt ihr das Gas im Hintergrund gehört? Klack, 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 klack. Ich liebe es und damit hallo und herzlich willkommen zu, richtig, Studio Gastro, dem Podcast mit Geschmack. Hier wird nicht nur angerichtet, Freunde, hier wird aufgetischt. Gastronomie im Mittelpunkt, Hotellerie am Tischrand und dazwischen die Fragen, die ganz sicher in keiner Speisekarte, aber dafür in jedem Fall über den Ding stehen. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und mit ihm, Philipp Vogel. Philipp Vogel ist Koch, Hotelier und einer der wenigen Menschen, die mit einer Ente Geschichte geschrieben haben. Die Xberg Duck ist längst kein Gericht mehr, sondern ein Aggregatzustand zwischen knusprig, saftig und legendär. Wer sie gegessen hat, erinnert sich nicht an den Abend, sondern an den ersten Bissen. Tagsüber ist Vogel zu Hause im Urania Hotel Berlin. Dort ist er Chef, CEO und oberster Taktgeber eines Hauses, das lieber Haltung zeigt als Hochglanz poliert. Geschlafen wird trotzdem woanders, denn selbst Hoteliers wissen, Nähe ist gut, Zimmerservice rund um die Uhr eher nicht. Präzise, unaufgeregt und radikal fokussiert denkt er unternehmerisch wie ein Preuße mit rheinischem Humor im Handgepäck. Er bewegt sich souverän zwischen Pass- und Personalplan, zwischen Sterneküche und Betriebswirtschaft, zwischen Gänseleber und Gewinnmarge. Kulinarik ohne Shishi, dafür mit maximalem Handwerk, sauberem Geschmack und wirtschaftlicher Substanz. Nebenbei darf er sogar beim Erfinden einer Eismarke mithelfen. Logisch für jemanden, der weiß, wann etwas gefrieren muss und wann Ideen besser auftauen. Und dann, ja, dann passiert er etwas, liebe Zuhörenden, das nicht einmal der Algorithmus geplant hatte. Philipp wurde erfolgreicher Content Creator auf Instagram. Ohne Ringlicht, ohne Tanztrend, ohne Hallo ihr Lieben. Stattdessen hunderttausende Zuschauer, die ihm zusehen, wie er kocht, denkt und spricht, als würde er gerade nichts Besonderes tun. Philipp Vogel braucht keine große Bühne, er hat ein gutes Timing und manchmal reicht dafür eine Ente. Und genau darüber reden wir jetzt. Philipp, moin!
Moin, moin! Aber das war ja ein sensationell erarbeiteter Intro. Kannst du mir gleich so schicken für meine Memoiren später.
Ja, mache ich sehr gerne, aber im Prinzip bist du ja selber schuld, weil den ganzen Bums hast du ja vorgelebt. Ich habe es nur noch in Wort und Schrift gepackt.
Hast du sehr schön gemacht, vielen lieben Dank
dafür. Xberg Duck oder Xberg Duck?
Xberg Duck ist ja die Ente, die Duck, nicht der Duck. Nicht.
Ah, nicht der T-Duck.
Nicht T-Duck.
Wäre aber doch mal eine Collab, oder?
Ja, vielleicht sollte ich ihn mal fragen. Der war ja auch schon hier, war auch schon Ente essen bei uns.
Die Xberg T-Duck, nee, wie müsste die denn heißen, T-Duck? Xberg, ja, Xberg T-Duck.
Ja, ja.
Finde ich gar nicht so schlecht.
Also du bist beteiligt, wenn wir was machen.
Ja, oder eine Kollaboration mit Citroën. Und bringt dir die Ente wieder raus.
Oh, das wäre noch was. Geiles. Kannst du Ente auch fahren? Bist du mal Ente gefahren? So richtig mit der Schaltung vorne? Also die hat ja so ein...
Wo du so rausziehst,
ja,
ne?
Ja.
Ja, mitgefahren. Ich weiß noch, wie heute, Anna Koltermann, die war mit mir in der Grundschule im Taunus, wo ich groß geworden bin. Also wo ich Kind war. Und die Mutter, die Frau Koltermann dementsprechend, hatte so eine Ente und die hat uns damit immer zum Kinderchor gefahren. Und ich habe nicht verstanden, was die da immer rumzieht. Es war die
geil.
Schaltung.
Ja, geil.
Also tolles Auto, oder?
Ja, ist ein geiles Auto. Es fährt sich auch cool.
Ja, Also da, es gibt so, eh so ein paar Klassiker. Peugeot 205 fand ich geil. Dann gibt es ja von Renault noch den R4, glaube ich.
R4 oder R6? Nee, R4 ist es, ne?
R4.
Ja.
Und eben die Ente. Geile Karren.
Ja, voll.
Oder? Was wär dein Traumauto? Weil ich finde, du bist ja auch so ein bunter Vogel. Alter,
ich möchte wirklich, ich suche händeringend eine alte, wirklich eine alte G-Klasse.
Punkt. Nee. Ich suche Hände.
nee, die habe ich schon.
Grüße gehen raus an Jenny.
I love you. Nein, eine alte G-Klasse hätte ich gerne. Oh. So eine alte G-Klasse mit Dachzelt und Fahrradgepäckträger. Und dann würde ich in die nicht vorhandenen Berge hier um Berlin fahren und eine Nacht im Dachzelt schlafen und Fahrrad fahren.
Weißt du, wer sowas hat? Die Franziska Heinemann von The Taste Hamburg.
Nein.
Die hat so eine etwas ältere G-Klasse. Vielleicht kannst du sie der abkaufen.
Die werden also wirklich brutal hoch gehandelt.
Oder wie alt muss die sein?
Ja, soll schon älter als 20 Jahre sein. Ah. Das wäre schon super, wäre halt H-Kennzeichen, ne? Das wäre super.
Ja, da muss ja 30 sein.
Ja, da muss ja 30 sein. 30 von vor 30 Jahren, ja.
Also das ist dein Traumding?
Also mein Traumding, wenn ich jetzt nicht aufs Geld gucken würde, würde ich mir einen Mercedes Pagode kaufen.
Hilfe mal.
So restaurierter, das ist so der Ur-SL quasi. Cabriolet, Zweisitzer, Pagode. Schönste Auto, schönste Auto. Holzlenkrad. Das da sehe ich, der hat noch so keine Kopfstützen, sondern so halb hohe Sitze. Traumhaft schönes Auto.
Wie würdest du denn damit ankommen in Berlin? Also, würden dich die Leute mögen oder würden sie dich prügeln?
Ich glaube, mögen. Ja, ne?
Pagode. Pagode. Würde ich mir auch direkt die Internetseite sichern, pago.de.
Oh, das ist so schlimm, dass ich da immer drüber lache, ne?
Wieso schlimm? Also, entschuldige. Der feine Herr Managing Director, Küchendirektor, Hotelier und kulinarischer Stratege.
Oder? Kulinarischer Stratege, das ist ein geiles Wort.
Oder?
Muss ich mir merken. Ja.
Der Mann hat keine...
Aber, weißt du, was ich gefeiert habe, dass du gesagt hast, CEO. Ich wollte nämlich immer mal CEO genannt werden.
Das ist auch geil, oder? C-Level.
Ja, das ist schon...
Oder?
In China, als ich in China gearbeitet habe, da war ich ja Expat. Und da habe ich das erste Mal so verstanden, was also Expert, also Expat. Und dann
Expat.
Bist du so, ja.
Expat. Ich kenne nur Ex-Benedict, aber Expat ist
ja auch. Ja, Ex-Benedict kenne ich auch.
Ich muss an der Stelle wirklich eine Sache sagen, die will ich nämlich nicht vergessen. Wer wirklich in Berlin ist und ihr müsst ja nicht direkt im Hotel Orania übernachten, dort wo Philipp CEO ist, aber ihr müsst dahin frühstücken gehen. Philipp, ich muss das jedes Mal wieder sagen, auch auf die Gefahren, dass meine Zuhörenden mich hier des Schleimens beschuldigen. Ich finde... Und du kannst mir ja vielleicht bei der Gelegenheit einfach mal sagen, ja, da hast du gar nicht so Unrecht, Sebastian, weil das war eine Idee. Ich finde, ihr habt ein ganz außergewöhnlich tolles Frühstück bei euch im Hotel. Ja, übrigens ja nicht nur für Hotelgäste, sondern die Leute kommen ja am Sonntag auch, um bei euch den Breakfast Club zu besuchen.
Genau, nicht nur Sonntag, sondern tatsächlich unter der Woche auch, oder jeden Tag. Die Idee ist zu Corona entstanden. Wir hatten am Anfang klassisch Lunch-Service und hatten halt, die Ente hat sich etabliert nach den ersten paar Jahren, im zweiten Jahr eigentlich schon so angefangen, im dritten Jahr dann richtig etabliert. Also hatten wir ein Abendkonzept und dann war mittags hatten wir immer noch so ein paar Nudeln, ein bisschen Schnitzel, so typische Mittagssachen. Und die liefen, dann gab es Tage, wo wir irgendwie 30 Gäste hatten und total in der Scheiße waren. Und wir hatten Tage, wo keiner gekommen ist, weil wir mittags einfach nicht alle Sitzplätze, wir haben 80 Sitzplätze, die haben wir nicht belegt, sondern halt nur den vorderen Teil. Und musste es halt produzieren und immer viel wegschmeißen und. Dann haben wir zu Corona-Zeiten unsere damalige Frühstückschefin, die wollte sich selbstständig machen. Da habe ich gesagt, was willst du denn machen? Und dann sagt sie, ja, ich würde gerne so ein langes Frühstück, so ein kleines Café, wo man Kaffee trinken kann, aber eigentlich frühstücken. Und dann sag ich, ja, dann lass uns das doch hier machen. Dann brauchst du dich nicht selbstständig machen. Und so ist das echt entstanden. Und das war natürlich sofort für alle Gäste, alle Hotelgäste sensationell, wenn die fragen, bis wann ist morgen Frühstück? Und du sagst ja bis 14:30 Uhr. Entschuldigung, bitte was? Ja, bis 14. Jetzt auch heute, Donnerstag. Ja, auch Donnerstag. Auch Mittwoch, auch egal welcher Wochen. Okay, das ist geil. Weil das ist natürlich ein Mehrwert, den hat ja kein anderes Hotel. Und so sparen wir uns das Lunch-Service. Müssen nicht zumachen. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn du einen Raum hast, der dunkel ist in einem Hotel. Ne? Also wenn du unten reinkommst bei uns, bist du ja im Restaurant, Lobby ist ja eins, also wir haben ja keine richtige Lobby. Und wenn du dann da irgendwie, wenn da keine Menschen wären und alles zu wäre, das ist nicht schön, das ist nicht welcoming. Deswegen haben wir gesagt, machen wir das.
Also ich finde, ihr habt eine sehr große Lobby im Sinne von, dass die Leute euch sehr zugewandt sind und wirklich gerne ins Hotel Orania gehen, eben nicht nur zum Übernachten, sondern entweder um diese Ente zu essen, den Breakfast Club zu besuchen und so weiter. Ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn man bei euch reinkommt, es ist eigentlich ein riesengroßes Wohnzimmer, was das Geilste hat, was es in einem Wohnzimmer geben kann, eine Bar. Und dann steht da noch ein Flügel und dann ist alles irgendwie gemütlich. Und man hat auch wirklich das Gefühl, dass die Leute, die bei euch zu Gast sind, trotz der gemütlichen Zimmer, total viel Lust haben, einfach unten zu gammeln, bevor sie irgendwie das tun, warum sie überhaupt in Berlin sind.
Ja, das ist, ich weiß nicht, wo dran das liegt. Ich glaube ja so an Orte. Und als ich in der Baustellenphase hier war, also im Rohbau, da bin ich schon reingekommen und hatte ein gutes Gefühl. Und also ich finde, das hat was mit Aura zu tun. Vielleicht gibt es so besondere Plätze und das sind wir. Also wenn man bei uns reinkommt, so geht es mir selbst als Mitarbeiter, wenn man so will, als jemand, der zur Arbeit geht. Ich komme hier rein, bin gleich mal ein bisschen entspannter. Also es ist, das entschleunigt. Das Orania hat eine ganz tolle Magie.
Also, um dich nochmal so ein ganz klein bisschen hier zu verorten, aber bevor ich den Flachwitz vergesse, die Dame, die sich das dann mit dem Frühstück ausgedacht hat bei dir im Hotel, die hast du dann natürlich zur BEO gemacht, zur Breakfast Executive Officer, dass wir das an der Stelle noch haben.
Richtig, richtig.
Also, ich habe hier stehen, dass du ein internationaler Top-Chef und Hotelmanager bist, einer der wenigen, die den Spagat zwischen Sterneküche und der operativen Leitung eines Design-Hotels perfekt beherrschen. So weit, so herausragend von Sophie hier aus der Redaktion aufgeschrieben. Aber im Prinzip ist es ja so, du bist ja wirklich aus den besten Häusern der Welt gekommen, um dann deine Wurzeln in Berlin sozusagen für den Moment zu finden und dich dort zu verorten, obwohl deine eigentlichen Wurzeln ja aus Köln kommen.
Ja, das hört sich jetzt sehr geplant an. Das so richtig geplant war das ja gar nicht. Also es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich suche jetzt einen Ort und will dann der Hotelmanager werden und will weiter kochen und will das alles machen. Ich sehe mich in erster Linie nie als Hoteldirektor, nie als Hotelmanager und auch nicht als CEO. Ich bin Gastgeber, das bin ich. Ich bin Gastgeber aus Leidenschaft, der auch nebenbei noch kocht. Ich habe den Kevin, unseren Küchenchef, der jetzt 7 Jahre bei uns ist, der mir natürlich operativ riesig was abnimmt. Das braucht man gar nicht drüber sprechen. Alleine könnte man das eh nicht machen. Wir haben ein super Team, die genauso denken und auch Gastgeber sind, weil sonst wird das alles gar nicht so funktionieren. Und das war nie der Plan zu sagen, okay, du gehst jetzt nach Berlin und suchst da ein Hotel und willst dann irgendwie beides, sondern wir sind hier durch Zufall reingerutscht. Wir wollten eigentlich nur das Restaurant machen. Wenn ich Bier sage, spreche ich immer von mir und meiner Frau Jennifer. Wir haben gesagt, okay, wir waren lange bei Kempinski, hatten eine tolle Zeit da, aber hatten auch keinen Bock
Hotel
mehr
auf Adler, ne?
Unter anderem auch, wir haben in Wien das Palliansen aufgemacht, auch sehr erfolgreich. Damals hatte ich meinen ersten Michelin-Stern gekocht. Und das waren alles so Stationen, die waren unheimlich wichtig und unheimlich schön, aber wir hatten also beide keine Lust mehr auf dieses Corporate. Ne? Das war irgendwie, jedes Jahr musstest du 10% mehr Umsatz machen, auch wenn du es dieses Jahr nicht geschafft hast, war es nächstes Jahr dann 10% auf den 10%, die du dieses Jahr nicht geschafft hast. Also irgendwie, das hat keinen Spaß mehr gemacht. Und ich habe so den Eindruck gehabt, dass man gar nicht mehr gastorientiert arbeitet, sondern man ist getrieben von Finance, man ist getrieben von Zahlen und nicht mehr von Gastgeber sein. Und dann haben wir gesagt, okay, da gibt's halt nur eins, du musst dich selbstständig machen. Und dann haben wir eigentlich ein Restaurant gesucht, wo wir uns selbstständig machen können und haben dann durch Zufall das Restaurant im Orania angeboten bekommen. Wir dachten, dass uns das Restaurant angeboten wird. Am Ende war es aber das ganze Hotel. Und wir haben dann gesagt, ja komm, dann machen wir das. Nicht als Selbstständige, sondern ich war dann angestellter Geschäftsführer. Die Familie von Bötticher hat das Haus gekauft damals, aufgemacht und mein erster Geschäftspartner war Dietmar Müller-Elmau aus dem Schloss Elmau. Deswegen haben wir auch die Elefanten aus Elmau hier in der Dekoration. Und so ist das im Endeffekt groß geworden. Und dass ich dann sowohl in der Kulinarik erfolgreich als auch mit dem Hotel geworden bin. Das ist ein Wir, das ist eine Teamleistung. Wir haben, wie ich eben schon gesagt habe, super Leute in den jetzt im 9. Jahr sind wir jetzt in den 9 Jahren miterleben dürfen. Tolle Mitarbeitende. Also wir haben ja da auch so ein bisschen Glück gehabt. Wobei meine Mutter sagt immer, Glück liegt bei den Fleißigen oder Glück, sagt man das so? Ja.
Also ich glaube schon, dass man das so sagt und auf alle Fälle hat sie da ja auch recht. Und trotzdem muss man ja auch dazu sagen, der Weg war ja nicht nur irgendwie glatt gepflastert, was dieses Hotel angeht, sondern also man kann es ja glaube ich heute auch noch an der einen oder anderen Fensterscheibe sehen. Da sind Steine und mehr. Also ihr seid mitten in Kreuzberg. Das kann man ja auch einfach mal direkt dazu verorten. Ihr seid jetzt nicht dort, wo der Berliner Luxus zu Hause ist und wo man sich fragt, was kostet die Welt. Da steht also dieses Hotel Orania, du hast es gerade selber gesagt, das so ein bisschen die DNA vom Schloss Elmau hat und wer sich in der Hotellerie ein bisschen auskennt, der weiß, nach Hotel Elmau kommt nicht wirklich viel. Das ist wirklich schon die absolute Speerspitze. Man könnte sagen, wo die herkommen wollen, andere hin. Das ist das eine. Dann, ich glaube, so ehrlich darf ich mal sein, wenn man bei euch zur Straße hinschläft, dann hat man auf alle Fälle auch ein Entertainment-Programm. Und zwar nicht wie in Hamburg bis 2 Uhr morgens, sondern bis 7 Uhr morgens. Also was ich da schon erlebt habe, Philipp, aus dem Fenster guckend, das ist wirklich Hollywood-reif. So, das ist das Zweite. Dann seid ihr natürlich auch in irgendeine Kategorie anzusiedeln. Das heißt, es ist ein bisschen höher als Motel One wahrscheinlich anzusiedeln. Und trotzdem ist ein dann, also ist euch nicht irgendwann dir und Jenny so ein bisschen auch der Arsch auf Grundeis gegangen? Fuck, wir wollten nur ein Restaurant und jetzt haben wir hier in diesem, ich nenne es jetzt mal übertrieben, Brennpunkt, ein Luxushotel am Arsch kleben. Was machen wir denn jetzt?
Wir hatten zum Glück nie richtig Zeit, darüber nachzudenken, weil es ist so viel passiert am Anfang, also von kaputten Scheiben über weiß nicht, Politiker, über es war ja alles hier. Wir hatten ja am Anfang schon die weiß nicht, in den ersten 14 Monaten war ja schon vom, wie gesagt, von kaputten Scheiben über Hollywood-Stars, über Bill Gates, der hier als Gast war, über Riesenveranstaltungen mit der deutschen Nordvolée, über ja auch kulinarischen Erfolg, die Ente, die Geburtsstunde der Ente. Das war so viel, dass wir uns nie Gedanken darüber machen konnten. Zum Glück, weil ich glaube, sonst hätte man mit Sicherheit manchmal auch gesagt, ach, leck mich am Arsch, warum mache ich das überhaupt? Ne, weil es ist nicht schön, wenn du nicht gemocht wirst. Und also ich kann da ganz ehrlich sagen, ich werde schon sehr gerne gemocht und bin jemand, der gerne in Harmonie lebt und sich nicht gerne streitet. Und wenn du dann irgendwie die ganze Zeit angefeindet wirst, weil du ein Hotel machst und Mitarbeiter hast, die aus dem Kiez sind und bezahlst, da denkst du, die Welt ist verkehrt. Natürlich hat man auch, ich meine, ich komme auch eher aus der linken als aus der rechten Szene und natürlich weiß man da auch absolut, woher das kommt und man weiß auch, dass die Gerechtigkeit nicht immer da ist und dass Wohnungen viel zu teuer sind in der Stadt und dass viel zu viele Leute spekulieren in der Stadt, das bekommt man ja auch alles mit. Ich fand es so schwierig, weil wir nie böse Absichten hatten und weil auch der Besitzer Dietrich von Bötticher nie das als Spekulationsobjekt gesehen hat oder gesagt hat, ich will jetzt hier schnell Geld verdienen, sondern ein super sozialer Mensch ist, der einen wahnsinnig tollen inneren Wertekompass in sich trägt und den auch über viele, viele, viele Jahre gelebt hat. Und das fand ich unfair und das war eigentlich das Schlimme. Aber am Ende haben wir mit dem richtigen Understatement, wir haben also auch nicht die Schnauze zu weit aufgerissen, wir haben auch teilweise den Dialog gesucht mit denen, die Lust auf Dialog hatten. Wir haben viel gemacht, selbstverständlich gemacht, ohne damit Werbung zu machen, ob das für Obdachlosenküche, Kochen und für die Kirche und solche Dinge waren. Und deswegen haben wir auch dann nach einem halben, dreiviertel Jahr wurde es auch ruhiger. Und es ist ja jetzt auch ruhig und die Stadt hat sich verändert und ich finde das auch nicht immer gut. Also ich finde auch den Kontrast schön in der Stadt. Ich habe ein Jahr in Schottland gelebt und dann nochmal 2,5 Jahre in London. Und irgendwie die Innenstädte in UK, die sehen alle gleich aus. Mhm. Also und das willst du ja auch nicht, wenn überall die gleichen Shops drin sind und irgendwie alles kein Individualismus mehr da ist. Das ist nicht schön. Also da muss man sich auch wehren gegen. Ne? Muss das aggressiv sein? Muss das gegen uns sein? Nee, muss nicht. Aber es ist schon wichtig, dass man auch nicht alles einfach über sich ergehen lässt.
Wie ist denn das in Schottland? So wie ich es mir vorstelle, saftiges grünes Gras, keine Sonne, tief hängende Wolken, stehst an der Klippe und denkst dir einfach nur, jetzt atme ich mal richtig schön tief ein und überleg mir ein Rezept.
Ja.
Wirklich?
Eigentlich, ja. Eigentlich. Also es ist eine wunderschöne Landschaft. Es gibt Sonne und es gibt auch sehr, 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 sehr helle und schöne Momente. Es gibt natürlich viel Dunkelheit. Gerade der Winter ist spät hell und früh dunkel. Also du hast in der Winterzeit, wenn ich arbeiten gegangen bin, bin ich um 9 Uhr im Dunkeln zur Arbeit und bin um 22 Uhr im Dunkeln nach Hause. Also habe ich gar kein Tageslicht gesehen. Das ist deprimierend ein bisschen, aber es ist die Landschaft, wenn du frei hast und wenn du draußen in der Natur bist, das entschädigt alles. Also es ist wunderschön. Und die Schotten, so wie ich sie kennengelernt habe, ein unheimlich nettes, witziges Volk, ein unheimlich gastfreundschaftliches Volk. Also ich hatte eine ganz tolle Zeit in Schottland, habe viele coole Leute kennengelernt und möchte die Zeit niemals missen. Also wir haben sehr viel gearbeitet, hatten aber auch sehr viel Freizeit, Widerspruch in sich. Also wir haben alle Stunden wurden da penibels aufgeschrieben und in der Busy-Zeit warst du dann von morgens bis nachts im Laden. Im Glen Eagles habe ich damals gearbeitet, aber dann, wenn es ruhig war, hatten wir dann auch mal 4 Tage am Stück frei.
Also da konnte
war
dann man sich so, dann richtig schön
abschotten. Und dann sind wir abschotten. wir hatten ein Auto mit und sind dann immer ins Auto und sind in die Highlands gefahren und Isle of Skye und. Also haben uns auch wirklich viel angeguckt und das ist also unheimlich schön.
Was ist denn typisch schottische Küche?
Sehr schwere, sehr, also alles so, was im Norden ist, je höher man kommt und so im Norden, Nordosten, finde ich, wird es irgendwie immer fleischlastiger. In Schottland, ja, gibt es ja viel, so Haggis ist ja so das Landesgericht da, unheimlich lecker, ne? Alles Innereien und Fleisch, so gehackt alles. Dann hier so die English Breakfast ist da ja, die nennen es nur Scotch Breakfast, ist aber genau das gleiche. Also viel Speck und Bohnen und Wurst und also schwere Küche, aber lecker, sehr, sehr, sehr aromatisch.
Besser als sein Ruf, also man sagt es ja ganz oft, dass so zumindest so die UK-Kulinarik nicht mit der Hochküche aus, sagen wir mal, Frankreich oder auch Deutschland, Asien zu vergleichen
soll. Ja. Finde ich eigentlich stimmt nicht ganz. Also das, was ich da erlebt habe, so ganz tolle Köche, ganz viele junge Köche, die auch ihren eigenen Stil kochen, sind natürlich sehr frankophil geprägt. Also die französische Küche ist schon sehr in der Spitzengastronomie in UK schon sehr integriert. Die Techniken und das, aber die Produkte sind halt, die haben ja die besten Jakobsmuscheln und was hast du da oben an den Küsten, das ist schon irre, die Lämmer und das Rind und so, was sie da haben, das war schon alles produktmäßig sehr, 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 sehr gut und natürlich habe ich auch viel Scheiße gegessen, aber das hast du in Frankreich auch, also wenn du in die falschen Läden gehst, dann, es ist nicht so diese, ich weiß nicht, diese Leidenschaft und Liebe, wenn man jetzt in Paris irgendwie essen geht, da ist ja jede Bäckerei, jedes Croissant wird da irgendwie auf ein eigenes Podest gestellt. Das ist da nicht so, aber ich habe schon sehr gut auch in UK gegessen. Und auch in Schottland, auch dieses Frittierte, also so ein frittiertes Snickers, da kann man sich drüber lustig machen, das ist geil, ne? Ja, also das ist geil. Also so ein Snickers im Bierteig ausgebacken, wenn dann Leute mal sagen, oh, die frittieren alles, ja, das macht aber auch Sinn. Also es ist wirklich.
Du, weil du jetzt gerade Jakobsmuscheln und auch Paris angesprochen hast, auf dem Weg hierher, habe ich einen Artikel gelesen, ich glaube in der Zeit, über das Le Grand Buffet. Sagt dir das was? In Frankreich.
Le Grand Buffet. Mir sagt das was, aber ich war, nee.
Es ist ein ikonisch französisches All-You-Can-Eat-Luxus-Restaurant. Das klassische Haute Cuisine-Gerichte als opulentes Buffet inszeniert. Mit absoluter Radikalität in Qualität, Menge und Dramaturgie. Also du musst dir wirklich vorstellen, ich habe mir mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Es gibt dort also unterschiedliche Stationen, 8 Stück oder so. Die erste Station ist eine Meeresfrüchtebar. Mit Austern, Langusten, Krabben, Muscheln, Garnelen. Wird präsentiert wie in einer Markthalle. Dann gibt es das Käseparadies. Riesige Käsewagen, Dutzende AOP-Käse aus ganz Frankreich. AOP ist, glaube ich, so ein Gütesiegel.
Ja, ja.
Ein Traum für jeden Käsefan. Dann geht's weiter im nächsten Raum Fleischklassiker, Coq au Vin. Blanquette de Vin, habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja.
Entrecôte, Cassoulet, Lammgerichte, Terrinen, Pâté, Relais. Dann kommt die Dessertoper mit Tarte Tatin, Creme Brûlée und so weiter und so fort, Schokoladenbrunnen. Und im Prinzip müsste man sagen, das Ganze fühlt sich an wie ein lebendiges kulinarisches Museum in Frankreich. Ja, also du bist in so einem klassisch eleganten Speisesaal, hast weiß eingedeckte Tische, einen hochprofessionellen Service, ist keine Party, ist eher so eine Feierabendstimmung, zahlst 63 Euro und frisst dort wie Gott in Frankreich. Übrigens Weine werden dort alle verkostet, wie du sie in einem Weingut zu dem Preis auch kaufen würdest. Also für eine gute Flasche Rotwein zahlst du da 22,90 Euro. Der Champagner kostet 25 Euro, also die Flasche. Wenn du eine ganze Kiste kaufst, bekommst du den Champagner, den du dort trinkst, zum Beispiel kostenlos. Das Ganze ist von einem Privatgastronom, der konsequent schon immer gegen den Trend gegangen ist. Und ich wollte dich eigentlich mal fragen, weil ich dachte eigentlich, du kennst das vielleicht. Das Ding ist nicht so ganz unumstritten, weil man sich wirklich fragt, was hat Luxus eigentlich mit Völlerei zu tun? Oder umgekehrt, ist Luxus Völlerei? Also hast du da irgendeine Meinung zu?
Also Luxus ist ja immer das, was der Betrachter sieht oder das. Also früher war Masse Luxus, viele gute Produkte und die Möglichkeit, so viel von allem zu essen wie geht. Das war Luxus, das große Fressen und was man so aus den 60er, 70er Jahren irgendwie hat, große Dosen Kaviar und. Früher sollte man immer ein bisschen was übrig lassen, weil es sonst unverschämt war. Natürlich ist das heutzutage undenkbar und man denkt sich, wie bescheuert sind die denn? Weil das ist ja irgendwo auch Verschwendung. Ja, also wenn was nicht gegessen, nur viel machen, um zu zeigen, dass man das kann. Aber also jetzt so umstritten, so ein Restaurant, der wird ja schon irgendwie das wirtschaftlich betreiben. Und ich glaube, das wird über die Masse natürlich bestimmt, denke ich, über die Masse wird da viel, wird sich das rechnen und die werden wahrscheinlich nichts wegschmeißen oder
ein
so.
Ein Jahr im Voraus ausgebucht?
Ja, überleg mal.
Also du kannst ja planen, es gibt Walk-ins. Ja. Das ist übrigens in Südfrankreich. Ich habe jetzt vergessen, wo genau das ist. Ja. Aber es ist jetzt nicht, also du fährst mit dem Zug 4 Stunden von Paris dorthin. Und also der Gründer, der heißt Louis Privat. Der dachte sich, seine zentrale Idee war, wenn schon Buffet, dann das Beste, was die französische Küche zu bieten hat, und zwar ohne Limit. Also nochmal, es geht wirklich nicht dahin, dass du hingehst und dich einfach nur vollfrisst, aber du kannst es einfach tun. Hm. Also ich habe da auch gelesen, man muss sich wirklich zusammenreißen, dass du dich nicht bei der Vorspeise sozusagen schon weggeballert hast,
ja,
weil du da einfach für 63 Euro dir einmal das Beste zu Gemüte führen kannst. Oder zum Munde, krass, eher gesagt. Also eher Oper als Oktoberfest.
Ich finde so diese Preisdiskussion finde ich ganz schlimm. Also ich finde, witzigerweise, ich war jetzt gerade kurz in Köln und habe mit meiner Mutter drüber gesprochen. Meine Mutter sagt dann, ja, ich weiß nicht, was haben wir besprochen über Sauerbraten, über irgendwas, ich glaube Sauerbraten war. Sondern sagt meine Mutter, den muss ich jetzt nicht, gar nicht wahr. Es ging um Mutzemandeln, so war es, Gebäck.
Was?
Das ist so ein, ja, ein kölsches Gebäck, so, okay, was aus dem Rheinland, was zur Karnevalszeit gebacken wird, so ein Mandelgebäck. Und die sagte, das mache ich lieber selber, weil ich sehe nicht mehr ein, dass ich da irgendwie für 100 Gramm 4,50 Euro ausgebe.
Macht meine Mutter mit Beetmännchen so. Macht sie selber, ja.
Ja, und aber und dann habe ich gesagt, finde ich interessant. Aber da habe ich gesagt, ich finde das, man muss so vorsichtig sein, weil das hört sich so negativ an. Der Bäcker, der hat sonntags auf, der hat 7 Tage die Woche auf, der backt das frisch, der kauft die Produkte dazu, der kauft gute Produkte, gutes Mehl, gute Nüsse und. Macht das, ist ein Handwerk, das ist nicht maschinell gemacht. Wenn ich jetzt sage, das ist mir zu teuer, deswegen mache ich das nur noch selber, das finde ich unfair, das finde ich dem Produkt oder dem Produzenten unfair gegenüber, weil im Endeffekt muss man ja auch sagen, das ist eigentlich nicht teuer, sondern das ist wahrscheinlich noch immer unter dem Preis verkauft, wie er es eigentlich verkaufen müsste, um richtig Geld zu verdienen, um dann überlebensfähig zu sein. Wahrscheinlich wird er die Marge bei anderen Dingen haben. Und das finde ich heutzutage so, diese Diskussionen, ob was zu teuer oder das ist alles zu teuer. Also wenn man in ein Restaurant heute geht und wenn man zu einem guten Gastronomen geht, der tolle Produkte kauft, der sein Personal anständig bezahlt, der womöglich noch ausbildet und Auszubildende hat, der Öffnungszeiten hat, wenn andere feiern und andere Spaß haben, da muss man was verlangen fürs Essen. Also wir tun uns schon schwer, unsere Ente kostet 89 Euro pro Person, das ist eine halbe Ente, du wirst definitiv satt, das sind 5 Gänge und eigentlich ist das viel zu günstig. Nicht, weil ich nicht genug Geld daran verdiene, sondern weil das, was da an Arbeit drin steckt, wie viele Personen da dran sind, wie viel Liebe, wie viel Entwicklung wir da reinstecken, Marketing und. Wenn ich das alles rechnen würde, müsste ich wahrscheinlich ein gutes Drittel mehr dafür verlangen. Jetzt kann ich über die Masse und darüber, dass wir natürlich sehr, sehr gut gebucht sind und wir viel zu tun haben, kann ich den Preis so halten. Aber ich finde es immer so traurig, dass wir Deutschen da, bei uns ist alles über den Preis definierbar. Wenn du in Frankreich einen Führerschein bestehst, dann kriegst du von deiner Oma, wirst du eingeladen in 3-Sterne-Restaurant. Ja, als
ist das
Feier.
So?
Ja, sage ich jetzt mal so, aber es ist schon, doch, nein, aber es ist so, weißt du, in Deutschland, wenn du einen Führerschein bestehst, dann kriegst du von der Oma einen Tankgutschein geschenkt.
Ja.
Und das ist so diese Wertschätzung für Essen und für die Kultur ums Essen rum, die
du haben kannst ja von so. Dem Gutschein an der Aral auch eine heiße Hexe noch dazu holen.
Ja,
hast auch was
oder eine Bockwurst, die finde ich immer ziemlich geil.
Oder in die Taunus, wo ich herkomme, da kriegst du auch 3 Sterne, aber halt 3 Mercedes-Benz.
Ja, genau, ja. Und ein Freund von mir gesagt, da kam man so ein Koch, der hat gesagt, hallo, ich bin der Sohn, ich habe 1 Stern. Da hat mein Freund gesagt, ich habe 2 Sterne in der Garage.
Super, oder?
Das war, fand ich auch.
Also ich verstehe natürlich genau, was du sagst. Und es ist ja nicht so, dass das nicht schon oft hier auch diskutiert worden oder angesprochen worden ist. Ich retourniere immer wieder die Frage, darf man das alles vom Gast erwarten oder soll man sich dann fragen, ja, der kommt halt zum Essen, der will eine gute Zeit und er zahlt sie am Ende auch? Provokant gefragt.
Na, und da hast du vollkommen recht und das macht den modernen Gastronomen aus, der da die Waage halten kann, der den Gast ein bisschen erzieht, ein bisschen was mitgibt, aber auch gastorientiert guckt. Und guck dich um, die Restaurants, die gesagt haben, ich scheiß auf meine Gäste, die haben, wenn die zu mir kommen, dann müssen die nach meiner Nase tanzen. Die Restaurants gibt's entweder nicht mehr oder tun sich unheimlich schwer. Also die Zeiten sind vorbei.
Und ich frage mich ehrlicherweise auch immer ganz oft, darf man auch sich zumindest mal mit dem Gedanken beschäftigen, ob es dann halt vielleicht so ist, dass Deutschland ein Land ist, das sich für die Küche nicht ganz so intensiv interessiert wie meinetwegen die angesprochenen Franzosen und Französinnen und dann ist das halt einfach so?
Ja, wenn der Gast dann nicht diesen brutalen Anspruch an Qualität hat, okay, ohne verstehe. Den Preis zu zahlen. Ja.
Ich habe dafür gezahlt, also, dann muss auch.
Genau, ich habe dafür, ich verstehe. Meine, das ist viel Geld. 80 Euro ist für mich viel. Jetzt will ich die volle Aufmerksamkeit. Jetzt
160
will ich,
Mark.
Genau, ja, überleg mal. Das ist ja, ich weiß nicht, wie viele Schädigen waren das. Das war unfassbar. Also, und das ist das Problem. Also, wir wollen ja schon Qualität. Wir sind ja schon qualitätsgeil, wir Deutschen. Sind ja auch der Meinung, dass wir nach wie vor die Größten sind, was Qualität angeht. Aber halt dann immer zum kleinen Preis. Und das funktioniert nicht. Und das muss ich, also ich sehe es ja, wenn ich einen Schreiner oder einen Handwerker rufe, einen Klempner rufe, was ich da bezahle. Und das bezahle ich, weil ich sage, ja klar, der hat eine Anreise, sage ich jetzt schon.
Anfahrt.
Die berechnet der mit 80, jetzt mittlerweile mit 120 Euro. Wofür braucht der 120 Euro? Kauft der ein Auto? Bezahlt der seine Raten, seine Leasingraten dafür? Ja, das nehmen wir hin. Aber dass der geangelte Ludemeer irgendwie 60 Euro kostet, da sagen wir ja, was ist das denn? Der macht sich Taschen voll, der fährt bestimmt einen Mercedes, der Gastronom, der hatte bestimmt Schwarzgeld in der Tasche. Weißt du, so, und das geht nicht. Das ist für mich ein No-Go.
Wir servieren kurz Werbung, dann geht's weiter.
Liebe Herdakrobaten, Messermaestros, Service-Ninjas und alle, die mehr Meersalz im Blut haben als in der Brühe. Gleich zu Beginn dieser Werbung präsentiere schon mal den Beifang des Jahres. Die ersten 20 Neukunden bekommen ein Überraschungspaket im Wert von 100 Euro. Ein kurzer Disclaimer on top. Das hier wird eine Business-to-Business-Werbung, also B2B. B2C, die Consumer, ihr dürft natürlich bleiben, aber ihr seid jetzt offiziell die Leute an der Bar. Ihr nippt am Wasser, ihr tut wissend und nickt bei so Worten wie Sous-Vide. Wir merken nichts. Also, jetzt reden wir über einen Partner, ohne den Gastronomie wäre wie Fisch ohne Wasser, Küche ohne Pass oder ich ohne Flachwitz, also undenkbar. Es geht um das Frische Paradies. Seit über 150 Jahren ist das Frische Paradies der sichere Hafen der Profiküche. Wenn Kulinarik ein Ozean wäre, Freunde, dann wäre das Frische Paradies kein Kanu, sondern ein riesengroßer Tanker. Mit Sternecrew, Fernglas und natürlich Butter an Bord. Und nein, das Frische Paradies ist kein Lieferant. Das ist ein kulinarischer Hotspot. Ein Ort, an dem Ideen sprudeln wie Champagner auf einer Küchenparty. Nur ohne den Kater am nächsten Morgen. Vor allem bei Fisch, Meer und Meeresfrüchten reden wir hier nicht über Planschbeckenqualität, sondern über offene See. Große Wellen, große Küche, große Liebe zum Produkt. Hier trifft sich die Branche, hier wird diskutiert, gelernt, probiert und hier wird der Nachwuchs gefördert. Rückenwind statt Gegenwind, Segel statt Sturm. Und das Beste, das Frische Paradies kann beides. Für Profis, ein starkes Partnerprogramm und für die Leute an der Bar, die gerade ihr Wasser nippen, die privaten Genießer, die Genusskarte, ganz ohne Gewerbeschein. Übersetzt heißt das, Profis kochen, Genießer genießen, alle sind happy. Und jetzt komme ich zum Filetstück für euch Gastronomen. Wenn ihr noch kein Kunde seid, gibt es 10% Rabatt. Und zwar auf eure Erstbestellung. Kein Haken, kein Hai, nur ein guter Deal. Und so geht's. Ihr schreibt eine Mail an neukunde@frischeparadies.de. In den Betreff kommen die Worte Studio Gastro. Und dann packt ihr eure Kontaktdaten und den Gewerbeschein mit rein. Zack, willkommen an Bord. Und jetzt nochmal zum Beifang des Jahres. Die ersten 20 Kunden bekommen ein Überraschungspaket im Wert von um die 100 Euro. Also ich sag mal so, wenn das kein Fang des Tages ist, ist die Nordsee ein Kinderpool. Und kurz und ehrlich, wer Qualität will, Inspiration braucht und einen echten Partner statt Paketdienst sucht, der landet beim Frische Paradies. Also Segel setzen, Mail schicken, Anker lichten. Das Frische Paradies sorgt nicht nur für Genusskompetenz, sondern im Idealfall auch für richtig glückliche Augen. Und ich gehe zurück an den Pass, bevor mir der Fisch wegläuft.
Zurück an den Tisch. Viel Spaß beim Weiterhören.
Weil du es eben angesprochen hast, Rosina Ostler war in der letzten Folge hier zu Gast und die hatte da was erzählt, was ich gar nicht so hinterfragt habe. Also ich habe es nicht wirklich verstanden und dann habe ich irgendwie nicht mehr nachgefragt. Du hast jetzt was Ähnliches angesprochen. Die sagte, erstens mal schickt sie jeden aus der Küche mal zum Gast. Mhm. Und es ist ihr ganz wichtig, dass der Gast nicht erzogen wird. Du hast eben gesagt, das passiert auch immer weniger. Was ist denn eigentlich den Gast erziehen? Also im Restaurant weiß ich doch, eine Serviette gehört im Zweifel auf die Schenkel und die Gabel in die rechte und in die linke und das Messer in die rechte Hand und schlürfen und schmatzen so leise wie möglich. Was ist denn sonst erziehen?
Also erziehen hört sich ja in dem Fall schon fast negativ an. Und das, ich weiß jetzt nicht, was die Rosina genau meinte. Ich glaube, da ging es auch. Ich habe den Podcast gehört, auch Grüße gehen raus, war eine sehr schöne Folge. Ich mag die Rosina auch sehr gerne, höre der auch sehr gerne zu, ist eine tolle Frau.
Von wegen ich schleime hier im Podcast.
Ja, eben, deswegen habe ich jetzt ein bisschen.
Danke, Philipp, ist ein wahrer Freund.
Sehr gerne, sehr gerne. Nein, aber ich denke, was sie auch in dem Zusammenhang noch meinte, ist so dieses Storytelling, was so übertrieben ist, ne? Also wenn ich jetzt den Namen der Kuh, wo die herkommt und wie alt und was und der Bauer und das ist irgendwann too much. Und also was ich meine mit Erziehen ist, und das hört sich fies an, dann muss ich ein anderes Wort für, ich habe jetzt nichts parat, muss ich mal ChatGPT fragen, was man anderes sagen kann als erziehen. Aber einfach dem Gast auch so ein bisschen Regeln geben. Du hast was Schönes gesagt letztes Mal, ich glaube ich weiß gar nicht, wer es dir gesagt hat, aus den vier Jahreszeiten, der Gast ist Fall. König, aber in meinem Förster. Königreich.
Genau, ja.
In meinem Schloss. Und das ist ein toller Satz, weil das ist so. Also ich möchte dem Gast schon alles ermöglichen, aber wenn jetzt ein Gast zu uns kommt und sagt, ich möchte Sushi essen, dann sage ich, das tut mir leid, ich habe kein Sushi und ich kann das nicht und deswegen mache ich das nicht. Und das meine ich. Ich habe ein Beispiel. Wir hatten den thailändischen Botschafter, das ist ein paar Jahre her. Der kam und sagte, ja, die thailändische Prinzessin kommt, wir würden gerne mit zu Ihnen hier kommen, oben im Salon, wir haben so ein Separé oben. Und sind damit 40 Personen. Gesetztes Dinner und dann machen sie für die Prinzessin Ente und dann machen sie für den einen Tisch machen sie Buffet und für den zweiten Tisch machen sie ein Dreigangmenü und für den dritten Tisch machen sie dann die Ente, aber erst wenn der erste Tisch die Ente hat. Und da habe ich gesagt, das machen wir nicht. Und dann hat er mir angeguckt, sagt er, also die Prinzessin kommt. Da habe ich gesagt, ja, trotzdem, ich sagte, das machen wir nicht. Also entweder essen alle Ente oder alle einen Dreigang oder alle, also Buffet machen wir sowieso nicht. Und dann war der richtig sauer und hat mit mir diskutiert. Und da habe ich dem gesagt, gucken Sie mal, ich will Ihnen einen tollen Abend bei uns ermöglichen. Und ich sag Ihnen, was ich machen kann, damit der Abend toll ist. Und ich habe 35 Jahre Erfahrung da drin oder 32 Jahre Erfahrung da drin und kann Ihnen mittlerweile sagen, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich kann für alle Leute Gäste Ente machen oder ich kann für alle... Also es war eine Riesendiskussion. Am Ende hat die Sekretärin von ihm dann reingeredet und. Und ich habe eigentlich gedacht, dass die gehen. Also dass die nicht zu uns kommen, dass die die Veranstaltung absagen und woanders hingehen. Die sind dann doch gekommen, haben alle Ente gegessen. Die Prinzessin war total begeistert. Und am Ende war derjenige, der meiste Lob bekommen hat, war nicht ich, sondern war der Botschafter. Mhm. Und das ist so dieses Beispiel, was ich, ne, also Erziehen hat nichts mit Erziehen zu tun, sondern hat was, hey, ich kann dir das machen und das kann ich da, ne, und da kannst du mich auch judgen für und da kannst du mich auch messen und bewerten, aber du kannst mir doch nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Und das ist in Deutschland besser geworden, aber es ist schon noch so, dass viele Menschen denken, wenn ich in ein Restaurant gehe, besitze ich den Service-Mitarbeiter und besitze den Koch für die Zeit, wo ich im Restaurant bin. Das gibt's immer wieder.
Ja, aber das ist natürlich auch etwas, wovon du da gerade berichtest. Ich würde dir jetzt mal unterstellen, dass du das vor 7 Jahren noch nicht so konsequent, also wenn mit 7-jähriger Berufserfahrung vielleicht noch nicht so konsequent, vielleicht hättest du es auch gemacht, aber das ist natürlich etwas, was man sich auch dreimal überlegt, ne? Ob man da diesen Nacken hat und sich da hinstellt, sind wir schon wieder bei Rosina, die ja sehr bewundernswert nach 10-jähriger bisheriger Karriere ganz genau weiß, was sie will, aber noch besser weiß, was sie nicht will. Und das macht ja wirklich sehr viel aus, indem du diesem Botschafter auch gesagt hast, so funktioniert es leider nicht, so gern ich würde. Das muss man sich auch erstmal trauen. Und also was ist denn da dein Geheimrezept oder wo kommt das her, dass du für dich rausgefunden hast, ich verlasse mich da wirklich drauf, was ich will und vor allem was nicht.
Ich verlasse mich auf das, was ich kann und was nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig für alle Menschen da draußen, dass man ehrlich ist, dass man sagt, was ich kann und keine Scham davor hat, zu sagen, was man nicht kann. Also man ist ja, also ich kann nur sagen, wenn ich einen Fehler mache, früher, wenn ich Toastbrot verbrannt habe im ersten Layer, dann habe ich die Seite umgedreht, die schwarze Seite nach unten auf den Teller und habe die pochierten Eier oben drauf gemacht und habe das nach draußen gegeben zum Gast. Mhm. Ja, als wäre der Gast blöd. Also der isst den Toast und schmeckt, dass der verbrannt ist, der kommt zurück, mein Chef schmeißt mir den Toast um die Ohren, flippt aus. Klar, zurecht. Und dann muss ich doch lernen zu sagen, okay, ist vielleicht dumm, wenn du das versteckst, probierst du mal was anderes. Ja, so beim zweiten Mal verbrennt der Toast, sagst du, okay, den legst du mal beiseite, machst einen neuen Toast. Dauert ein bisschen länger, dann gibst du, weiß ich nicht, dem Toaster die Schulter, ja, der Toaster hat so lange gebraucht, ich kann da nichts für. Sagt der Chef, du Spinner, der braucht immer gleich lang. Also das ist ja auch ein Prozess zu lernen, wann ich einfach weiß, okay, ich mache einen Fehler und das Einzige, was wirklich in diesem Moment was bringt, ist, die Hand zu heben, zu sagen, sorry Leute, ich habe den Toast verbrannt, ich war nicht ganz aufmerksam, habe einen Fehler gemacht, könnt ihr mir bitte helfen? Und dann ist gerade in der Küche, das ist Teamsport, dann sind 4, 5 Leute zur Hand und sagen, ja klar, und dann machen wir das. Und ich kann das natürlich, als Koch ist das schwierig, als Chef ist das einfach, weil als Chef kann ich diese Leute so erziehen und so leiten und so dahin bringen und denen das so vorleben. Und das ist was, was wir von vornherein hier auch gemacht haben. Menschen, die zu uns kommen und hier arbeiten, die sind nicht perfekt, nie. Ich bin ja auch nicht perfekt, sondern die lernen in der Zeit. Ich lerne heute noch. Ich bin jetzt, werde dieses Jahr 45 und ich freue mich jeden Monat, jeden Tag, jedes Jahr aufs Neue für Dinge, die ich neu lerne und Dinge, die ich nicht kann. Und da muss ich doch einfach so ehrlich sein und sagen, hey, das kann ich nicht, aber ich hole mir Hilfe. Ich bin der Chef von einem Hotel. Ich bin präsent im Fernsehen, was weiß ich was alles. Die Leute sagen, boah, der kann alles. Ich kann 50% von dem, was ich hier mache, kann ich gar nicht. Dafür habe ich Leute, die das können, die mich mitnehmen auf ihre Reise, die ich mitnehme auf meine Reise, in denen, wo wir gemeinsam was erreichen, wo wir gemeinsam, wo ich aus Stärken von anderen profitiere und die von meinen Stärken profitieren. Und das ist einfach wichtig. Und ich glaube, dass das so ein bisschen untergegangen ist. Wir sind halt eine sehr narzisstische Gesellschaft geworden. Wir sind schon alle sehr, gucken alle sehr nach uns und sind schon sehr, ja, egoistisch. Teilweise ja auch durch die Werbung und durch das, was uns vorgelebt worden ist. Ich weiß, mir hat mal einer gesagt, ja, guck mal die Werbung. Mein Schiff und Geiz ist geil. Und da ging es irgendwie immer nur um, was kann ich, wie kann ich vorankommen, wie kann ich, mein leiblicher Vater, der hat immer gesagt, oh, wir leben in einer Ellbogengesellschaft, du brauchst deine Ellbogen. Zum Glück habe ich dem nicht so gut zugehört, wie ich meiner Mutter zugehört habe, weil die hat mir beigebracht, lach über dich selber, Junge. Und es ist alles, du musst das Leben auch mit einem gewissen Humor nehmen und du musst das Leben auch so ein bisschen mit Spaß und Freude nehmen, weil wenn du keinen Spaß hast, wo gehst du denn hin? Guck mal, unser Ziel im Leben ist der Tod. Ja, also ganz runtergebrochen, wir leben, um zu sterben. Ne? Also irgendwann ist die Zeit vorbei. Und ich kann jetzt rumgrummeln und die ganze Zeit nur ich. Oder ich sage, ey Mensch, hab mal Spaß im Leben, nimm die Leute mit, lass dich mal mitnehmen, lass dich mal treiben. Das ist wichtig. Und dann macht man Fehler.
Ist natürlich auch ein Stück von der rheinischen Kultur mit drin, oder? Das muss man doch wirklich dann so sagen, oder? Die kölsche Frohnatur steckt doch dann schon ein bisschen drin.
Ich denke schon. Also egal, wo ich auf der Welt war, es ist faszinierend, wenn die Leute, also und ich gehe noch spezifischer, ich gehe ja mit meinen Kölner, wir sind ja sowieso das Größte überhaupt, das denken wir zumindest, egal wo und egal wie, aber es ist wirklich faszinierend. Ich war in China und dann kommen Leute und dann sprechen die irgendwann Deutsch und sagen, ach, wir können auch Deutsch ach ja, wo kommen denn ihr aus Köln? Ah, ich bin auch Köln. Ach, bist du auch eine Kölsche? Ach, das ist ja. Ach, also man ist sofort, als kennt man sich 30 Jahre, obwohl man den nie gesehen hat. Das hilft bestimmt, aber ich glaube einfach, also natürlich hilft das eine Herkunft und wer den Karneval kennt und wer so ein bisschen die Kölner Kultur kennt, der weiß auch, wir sind sehr tolerant und sehr offen und wenn du das als Kind schon in die Wiege gelegt bekommst, ist es natürlich einfacher. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe auch hier gerade jetzt die junge Generation, die 20-Jährigen und so, das ist eine geile Generation, die da kommt. Das sind coole Leute, das sind gebildete Menschen, denen brauchst du nichts mehr erzählen, die sind viel weiter als wir. Also wenn ich überlege, wo ich mit 20 war und wenn ich die jetzt sehe, was die wissen mit 20, alleine durch KI und durchs Internet und durch Social Media, die sind ja viel weiter als wir.
Aber ist ja im Prinzip der Effekt, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht wie mir, wir haben ja ein ähnliches Alter. Ich denke mir ganz oft, dass ich für mein Alter deutlich cooler bin als mein Vater und all seine Freunde in dem Alter, als sie in dem Alter waren, in dem definitiv, ich jetzt bin. Definitiv. Oder die waren doch, also unsere Väter und deren Kumpels waren doch in dem Alter, in dem wir jetzt sind, weniger cool und lässig, als wir es jetzt in dem Alter sind, oder?
Ich denke das auch, wenn ich manchmal so ein paar Sprüche in der Küche bringe und dann die 20, 25, 30-Jährigen sogar noch sagen, Alter, das ist aber ein schlechter Dad-Joke, dann denke ich mir, okay, vielleicht sehe ich mich nur so, vielleicht hat mein Vater sich genauso gesehen, als der so alt war wie ich und gedacht hat, ich bin doch noch ein cool Boy. Ich weiß es nicht. Also, ja.
Was war denn, weil du vorhin erzähltest, dass du jeden Tag lernst und auch Dinge, die nicht kannst, sowas. Ich will jetzt nicht zu viel Pathos, deswegen würde ich es mal aufs Kulinarische begrenzen. Was war das Letzte, wo du dich dran erinnern kannst? Das konnte ich nicht im kulinarischen Bereich und hab's tatsächlich noch gelernt?
Boah, das ist so viel, da muss ich jetzt kurz überlegen, was war denn das Letzte? Das ist, also ich lerne jeden Tag neue Dinge. Und wenn es nur Techniken sind oder Handgriffe oder was ich mir abgucke von jungen Leuten oder wenn gar nicht nur junge, sondern einfach neue Leute, die kommen, jetzt so spezifisch, was ich jetzt neu gelernt habe im letzten halben Jahr ist Marketing via Social Media neu. Ja. Das ist was ich auch.
Darauf wollte ich hinaus, Philipp. Tatsächlich.
Also faszinierend, weil ich es auch nie so richtig ernst genommen habe.
Ja, wie geht denn das? Also da müssen wir die Leute jetzt mal kurz abholen. Wir reden hier von Social Media, insbesondere Instagram. Ich weiß gar nicht, ist TikTok auch ein Ding?
Ja, riesig.
Ja, okay. Also, wahrscheinlich noch mehr.
Ich bin selber gar nicht auf TikTok. Also jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Also kurz um die Zuhörenden abzuholen. Wir haben
bitte.
Letztes Jahr OMR-Festival war ich als Gast da und am OMR-Festival sind ich glaube, das größte Marketing-Festival Europas, oder kann man das so sagen?
Das sollte man schon, ja, das, ne? Denke ich auch.
Also wahrscheinlich weltweit eins der ja. Top-Messen für Content-Creator, Marketing und. Also wirklich irre, was da
für abgeht. C-Level-People, also für Leute wie dich.
Ja, Wahnsinn, stark. auf jeden Fall war Käthe mit dabei. Käthe, auch ganz kurz, ist seit Anfang an mit dem Orania dabei, hat angefangen als Guest Relation Mitarbeiterin, ist Künstlerin selber, macht unfassbar tolle Bilder, hat mit Tape Art angefangen und also wirklich total kreative Person und hat zu Corona irgendwann gesagt, sie kann da nicht mehr am Guest Relation, das ist irgendwie... Sie hat so viel dann schon nebenbei gemacht für uns, Grafik und hier unterstützt und da und jenes. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen eine Stelle. Ich sage, wie willst du heißen? Das ist mir eigentlich scheißegal. weil wir wussten beide, wie wir zusammenarbeiten. Wir wussten irgendwie beide, was wir voneinander erwarten können und dass sich das auch so ein bisschen erweitern wird. Und da haben wir gesagt, okay, Social Media, dann bist du Creative Director. Ist ein geiler Titel. Also Käthe, Creative Director. Wir waren auf dem OMR-Festival letztes Jahr und dann waren die ganzen Content-Creator auf der Bühne. Und da hat die Käthe gesagt, wir müssen jetzt auch mal so kochen und so Videos machen für Social Media. Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht so richtig. Ja, doch, lass uns das mal probieren. Ich würde das gerne machen und mal einfach ausprobieren. Mit dem Handy so gefilmt. Wir brauchen auch kein Equipment kaufen. Und ja, gut. Und ich mag den Sepp Schellhorn sehr gerne. Ich fand dem sein Format, hey Sepp, was machst du? Fand ich total geil.
Also der Koch aus Österreich, der jetzt hauptberuflich Politiker ist, richtig genau. Guter Typ, also wirklich richtig guter Typ.
Auch einen tollen...
Totaler Social Media Star geworden auf
brutal, YouTube. Brutal. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das. Und dann sind wir nach Hause, auf dem Weg nach Hause haben wir gesagt, was machen wir? Und dann haben wir gesagt, oh, wir können ja Wahrheit oder Pflicht spielen. Ne? Wahrheit ist, ich erzähle was und Pflicht ist, ich koche was. Ja, das machen wir. Und wer bestimmt, was du kochst? Ja, da gucken wir mal im Kühlhaus, irgendwie ein paar Zutaten, irgendwie machen wir das schon so, ne? Und dann haben wir angefangen zu drehen, wirklich oben. Wir haben so eine kleine Satellitenküche, die ist mini. Das ist mehr so Back of House, wo so ein kleiner Herd ist. Und haben die ersten Videos gemacht und haben halt 2 Minuten Gerichten, Schnittlauchbrot, haben ein Spiegelei oder ein Rührei habe ich gemacht. Also ganz simple Sachen. Und das haben wir gepostet aufs Instagram und auf TikTok. Und das ging also wirklich sehr, sehr schnell dann in die 100.000 Klicks. Ich glaube, ich müsste jetzt lügen, ich habe die Zahlen nicht da. Wir haben ein paar Millionen.
Overnight Oats 2,6 Millionen Mal.
Ja, also und Followerschaft ist gestiegen und Kommentare und was weiß ich, die Interaktion. Ich hatte ja gar keine Ahnung von dem ganzen... Also wie das überhaupt funktioniert. Ich habe ja für mich meinen Account immer schon selber gemacht und hast halt irgendwie ein paar Kochvideos gepostet und hast dann mal ein paar Follower mehr, weil du mal im Fernsehen warst. Das hast du dann, weil der erste Mal Kitchen Impossible dabei, da habe ich abends zugucken können, wie die Followerzahlen gestiegen ist. Das war eine einmalige Sache. Das ging irgendwie über 2 Tage, 3 Tage und dann war auch wieder vorbei. Dann hast du irgendwie 10.000 oder 12.000 Follower und hast schon gedacht, boah geil, 12.000, stark. Und dann kamen diese Videos und seitdem geht das irgendwie die ganze Zeit bergauf. Unsere Videos haben so im Schnitt 100, 150.000 Views auf Instagram. Wir haben auf TikTok, wir hatten einen TikTok-Account vom Hotel, der nicht funktioniert hat. Den haben wir jetzt dann einfach umbenannt und umgemodelt in Philipp Vogel. Ich habe noch nicht mal die TikTok-App auf dem Handy, weil ich Angst habe, dass ich dann aus diesem Social-Media-Rabbit-Hole gar nicht mehr rauskomme. Mhm. Aber du siehst, wie simpel, also es hört sich jetzt simpel an, aber man sieht einfach, wie durch Kreativität, durch die richtigen Leute, auch eine Käthe, die mir da ein bisschen in den Arsch getreten hat, gesagt hat, komm, das machen wir jetzt. Und jetzt haben wir feste Drehtermine, wir treffen uns alle 2 bis 3 Wochen und drehen dann wirklich so 10, 15 Videos. Das ist richtig viel Arbeit.
Das ist Arbeit, ja.
Bewundere jeden Content Creator auf der Welt noch mehr, weil das ist wirklich, das Drehen ist viel Arbeit, es ist sehr anstrengend, auch das die ganze Zeit erzählen, reden und. Auch wenn das irgendwie locker immer aussieht und rüberkommt, danach bin ich wirklich fertig, da bin ich mehr platt, als wenn ich 2 Tage in der Küche Vollgas gebe. Und dann muss das alles geschnitten werden, dann muss das gepostet werden, dann wird das gepostet, dann muss das kommentiert werden, dann muss das repostet. Also das hört sich jetzt alles irgendwie vielleicht ein bisschen lächerlich an, aber für mich ist das eine absolut neue Welt. Also es ist, ja.
Brot mit Ei, aka Tim Amann, hat das ja mal, oder der ist ja jetzt auch sehr transparent und alle 3-4 Monate erzählt er ja einfach mal, was alles dahinter steckt, um als Food-Content-Creator oder Creatorin zu arbeiten, dass das nicht nur Zuckerschlecken ist, sondern knüppelharte Arbeit, die nicht nur gemacht und ausgedacht, sondern ja auch bezahlt werden soll, also für den Cutter, für den oder diejenigen, der es filmt, bla, blubber, schwätz, also das ist natürlich unglaublich. Du hast natürlich noch einen kleinen Vorteil dann dir mit erarbeitet. Der Content Creator Papst schlechthin trägt dein Trikot von der Xberg Duck, Kai Pflaume. Ne, das hat er verdächtig oft an. Das, also wirklich.
Grüße gehen raus, ne? Er mag es, glaube ich, wirklich sehr gerne. Ich bin wirklich Fanboy und Kai Pflaume, das ist Kindheit, das ist alles. Aber irgendwie denke ich, wenn ich den sehe, denke ich, wie kann ich den aus der Kindheit kennen? Der ist ja so alt wie ich. Also den Eindruck habe ich. Der ist natürlich ein bisschen älter als ich.
Also er ist auf eine Art und Weise definitiv ein Goat. Aber merkst du denn von dem Content, den du da jetzt kreierst und von dem Erfolg, den die Klickzahlen ja belegen, 2 Fragen. Erste Frage, merkst du etwas für dein Unternehmen? Also kommen deswegen Menschen mehr in dein Restaurant? Und 2. Frage direkt hintenher, bringt dir das wirtschaftlich was? Also kommen Anfragen von Kooperationen und wenn ja, was bringt dir sowas? Und B, gibt es auch Dinge, die du absagst, wo du sagst, also dafür hänge ich meinen Namen sicherlich nicht an die Fahnenstange?
Also wir haben das ja gemacht, ums Restaurant und das Hotel zu pushen und das hilft auf jeden Fall sehr sogar, weil es ja daran gemessen eine sehr günstige Werbung ist, das muss man einfach sagen, günstig insofern, weil wir nichts extra bezahlen müssen, wir haben keine Agentur, die wir bezahlen müssen, wenn ich die Arbeit rechne, dann ist das, dann kostet das schon Geld, aber da kommen tatsächlich Gäste und ich, faszinierenderweise, ich war mit, meine Frau ist aus München und wir waren auf dem Oktoberfest, haben 2 Tage Oktoberfest gemacht. Da haben mich Leute auf TikTok angesprochen. Also meine Frau hat gesagt, das gibt's ja gar nicht. Also es ist wirklich irre. Also und das passiert mir immer häufiger, was wirklich erschreckend ist. Also ich finde es total witzig und kann darüber auch lachen, aber es ist krass, dass Leute dich wirklich erkennen und sagen, boah, du bist doch der Koch von TikTok, wo ich mir denke, Halleluja, ich hatte mal einen Michelin-Stern und jetzt werde ich angesprochen, weil ich auf TikTok Kochvideos mache. Also Respekt. Das eine, das andere ist, ja, ist das lukrativ? Die Frage haben wir uns auch gestellt, als wir dann irgendwie bei 35.000 Followern waren und die ersten Millionen Videos hatten und dann auf TikTok auch einige die Millionen erreicht haben und auf YouTube auch. Da haben wir gesagt, ja, okay, was macht man jetzt damit? Ne? Also ist das jetzt, und dann haben wir uns auch mit ein paar Content-Creatern unterhalten, mit ein paar Agenturen unterhalten, gesagt, ey, könnt ihr uns mal helfen und einfach mal so ein bisschen aufklären? Und da habe ich so viel gelernt über diese Welt und halt auch, wie damit Geld verdient wird. Und da sind Summen, also so Kooperationssummen fangen dann an bei zwischen 10.000 und Open End. Also so ein Content Creator wie ich kann dann bis zu, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 Euro mit Kooperationen verdienen, wo ich denke, wie viel Geld ist das bitte? Das ist ja Wahnsinn. Wie viel muss ich dafür arbeiten? Und wie einfach ist das? Aber jetzt kommt ja einfach mal der Gedanke, du musst Steuern zahlen, also brauchst eine Firma, musst Steuern zahlen, da sind schon mal 50% weg von dem Geld. Dann musst du einen Kameramann bezahlen, du musst einen Cutter bezahlen, du musst gucken, dass du eine Location hast, wo du drehen kannst, du brauchst Material zum Drehen und du musst deine Arbeitszeit berechnen. Und dann ist man ganz schnell so von dieser Blase, wo du sagst, boah, 20.000 Euro ist sehr, sehr viel Geld, ist es nach wie vor. Aber was bleibt denn dafür übrig? So viel ist das gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist ganz wenigen Leuten nicht bewusst. alle Kooperationen, die man macht, also man muss sich das echt gut überlegen. Also ich will mir auch gar keine Ware schicken lassen und so, weil das muss ich alles versteuern, das muss ich alles angeben und nicht, dass ich
anstelle von Gage,
will.
So nach dem Motto, genau, wir haben hier ein paar neue Küchenbretter und mach mal.
Und mach mal, also das muss alles angegeben werden und. Also
es ist natürlich
auch echt kompliziert. Also und man will ja auch irgendwie nicht, nochmal, ich sehe mich null als Content Creator, als Influencer oder irgendwas. Das bin ich nicht.
Aber,
wie das sagst du jetzt, ich bin der Philipp und bin hier im Urania und mache das am Ende für die Gemeinschaft und gewissermaßen auch für den Spaß. Das ist auch ein großer Vorteil. Also
wahrscheinlich.
Ich muss damit kein Geld verdienen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt das alles monetarisieren, sonst haben wir ein Problem. Aber das ist ein knallharter Job. Also und sorry von meiner Seite, ich muss mich bei allen Content-Creatern, Influencern entschuldigen, weil ich Jahre gedacht habe, meine Fresse, die grinsen an die Kamera und schicken uns da Anfragen, sie wollen 3 Nächte hier schlafen und das und dafür gibt's einen Post, wo du gedacht hast, haben diese noch alle? Mhm. Ich entschuldige mich in aller Form. Es ist ein wirklich ein krasses Geschäft und auch ein krasses Geschäftsmodell. Und mit Sicherheit schafft das auch nicht jeder, berechtigterweise. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt.
Wie geht's weiter? Gespannt. Also macht ihr da jetzt mittlerweile einen Aktivitätenplan, von dem du sagst, das ist jetzt schon eine Säule geworden im Nest vom Vogel?
Es ist ja, man denkt ja so ein bisschen in Marken und ich finde das unheimlich arrogant, wenn man so redet. Also wenn ich so rede, höre ich mich selber zu und denke mir, was bist du denn für ein Schnösel? Aber am Ende, wir haben mit der X-Berg, da haben wir natürlich eine tolle Marke kreiert, das muss man sagen. Wir haben Merch, wir haben, am Ende ist es ein Gericht, ja, es ist ein Signature-Dish, aber drumherum haben wir schon einiges geschaffen und das bezahlt Gehälter. Also das muss man einfach sagen.
90% Umsatz macht ihr mit der Ente.
Im Restaurant 90%, ja.
Das ist ja schon krass.
Ja, das ist krass. Also das ist wirklich krass. Und dann sieht man, davon werden Familien ernährt, ne? Also und das hört sich jetzt irgendwie theatralisch an, aber es ist am Ende so, ne? Runtergebrochen haben wir Mitarbeiter, die und wenn, solange die X-Berg DAX so gut läuft, profitieren da unsere Mitarbeiter und wir davon. Das ist eine Marke und natürlich ist jetzt irgendwo auch dieses Social Media ist natürlich auch irgendwo eine Marke geworden, ne? Und klar ist das irgendwie mit mir verbunden und mit meinem Gesicht. Ich habe zu Anfang des Podcasts gesagt, ich habe zum Glück gelernt, über mich selber zu lachen und kann das alles so ein bisschen wegschmunzeln. Aber am Ende bringt es auch Verantwortung mit sich, ne? Also man denkt sich auch und Käthe ist da auch sehr sehr klar, was auch eine Haltung angeht. Die Jenny, meine Frau, ist sehr klar, was Haltung angeht. Und das ist schön, weil man auch weiß, man hat auch ein bisschen eine Verantwortung damit, ne? Also das ist, wenn man ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und wenn Leute dich für was bewundern, was du machst, dann bringst du auch eine Vorbildsfunktion mit, ne?
Ich frage mich gerade, um noch einmal den vorherigen Podcast zu rezitieren. Da hatte ja Rosina zum Beispiel auch davon gesprochen, dass sie sehr ungeduldig ist und manchmal mehrmals in der Woche ein bestehendes Gericht verändert und auch verhältnismäßig schnell neue Karten macht. Ich glaube, 10 bis 12 Wochen hat sie erzählt. Bei dir ist es ja mehr oder weniger genau umgekehrt. Du bist in einer echten Beständigkeit, zumindest was die Ente angeht. Ist das neue Avantgardistische zu sagen, anstelle von ständig Neuem habe ich eine radikale Art von Beständigkeit? Oder machst du es dir da, bitte nicht falsch verstehen, im besten Sinne leicht, weil du weißt, das ist etwas, das rennt einfach. Wir müssen uns nur um 10% der Karte Gedanken machen, wie die sich verändert.
Wir servieren kurz Werbung, dann geht's weiter.
Mein heutiger Werbepartner ist Holy. Und nein, das ist kein Ausruf aus der Küche, wenn am Pass plötzlich alles gleichzeitig fertig wird, sondern die bessere Alternative zu klassischen Softdrinks. 100% Geschmack, Zero Zucker oder, wie man in der Gastronomie sagen würde, volle Aromatik, keine leeren Kalorien. Geschmack ja, Zuckerschock nein. Wir wollen ja funktionieren bis zum letzten Tisch. Holy funktioniert wie eine richtig gute Getränkekarte. Übersichtlich, durchdacht und für jede Situation das Passende. Es gibt Energy, Eistee, Hydration und Milkshakes, also Fokus, Erfrischung, Regeneration und ein bisschen Soulfood fürs Glas. Mehr braucht's eigentlich nicht. Ich selbst nutze Holy je nach Laune und Puls. Beim Sport greife ich zu Holy Energy. Zero Zucker, kein Taurin, dafür Fokus, der stabiler ist als der Reservierungsplan am Samstag. Direkt nach dem Training kommt Holy Hydration, Elektrolyte, Mineralien, Kokoswasserbasis. Quasi das Mise en Place für den Körper. Erst auffüllen, dann weitermachen. Und wenn ich später geduscht bin und runterfahre, dann gibt es Holy Eistee. Echter Tee, Zero Zucker, starke Geschmäcker oder, wie man der Gastro sagen würde, Service vorbei, Glas noch voll. Warum passt Holy so gut in die Gastronomie? Na, weil der Job Energie frisst wie der Konvektomatstrom. Der war gut. Lange Tage, wenig Pausen, hoher Anspruch und trotzdem soll der Kopf dabei klar bleiben. Und wie bei jeder guten Karte gilt, die Geschmäcker sind verschieden, die Restaurants auch. Genau deshalb ist bei Holy für jeden etwas dabei, für die Gastro und genauso für alle anderen. Daher mein Tipp, das Starter Set Deluxe. 14 Mal Holy Energy, 14 Mal Holy Eistee, 14 Mal Holy Hydration und, ihr ahnt es, richtig, 15 Mal Milkshakes plus Shaker. Regulär 59,99 mit meinem Code GASTRO gibt's 10% Rabatt. Ihr landet also bei nur 54 Euro. Und ganz ehrlich, das ist das perfekte Mitbringsel. Wenn du deiner Liebsten oder deinem Liebsten zum Valentinstag zum Beispiel ins Restaurant ausführst, hier ist ein Fun Fact, Nachtisch gleich dabei. Also, weareholy.com/gastro, weareholy.com/gastro. Energie rein, Service läuft und wenn nicht, immerhin wach genug, um professionell genervt zu sein.
Zurück an den Tisch. Viel Spaß beim Weiterhören.
Also ich glaube, man braucht beides, um Spaß zu haben. Also du brauchst sowohl die Beständigkeit und brauchst auch Läden, die Signature Dish oder wie sagt man, ja, so Signatures haben. Weil wenn ich essen gehe, dann gehe ich nicht immer mit dem Gedanken, ich will mich überraschen essen, sondern ich gehe oft mit dem Gedanken, ich will jetzt Pizza, ich will jetzt Tacos, ich will jetzt Ente, ich will whatever. Also ich will ja, ich gehe ja nicht jeden Tag essen und sage, oh, ich lass mich jetzt überraschen. Ich möchte aber trotzdem die Momente und die Orte haben, wo ich sage, jetzt lasse ich mich gehen, jetzt lasse ich mich fallen. Das ist bei uns nicht der Fall. Bei uns wissen die Gäste im besten Fall ganz genau, was sie bekommen. Und mittlerweile bei 90%, da kommen die deswegen. Das macht's mir einfacher, kulinarisch einfacher. Ich bin aber total genauso ungeduldig, ein genauso ungeduldiger Mensch. Also bei mir kann es gar nicht schnell genug gehen. Und ich suche mir halt andere Felder, in denen ich das ausleben kann. Und das ist im Moment jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Social-Media-Bubble. Ich wollte nie Fernsehkoch werden, nie. Also ich habe nie gesagt, ich muss ins Fernsehen. Als ich das erste Mal Gast bei Kitchen Impossible sein durfte, das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Und nicht Spaß gemacht, weil ich dann Fame bekommen habe, ne? Also wirklich nicht, sondern Spaß gemacht, mit den Leuten zu drehen. Die Kameramänner waren cool drauf, die Tonleute, die Redakteure. Ich habe neue Menschen kennengelernt. Das war witzig, die haben einen geilen Humor. Das war eine geile Zeit, zu sehen, wie unsicher ich selber war und dann, was die da draus gemacht haben, wie die mich dargestellt haben, wie nah am Original. Also wenn ich mir Social Media Videos oder Fernsehauftritte von mir angucke, sehe ich da einen Menschen, der ich nicht bin. Also es ist nicht so, dass ich mich sehe und mich da selber feiere, sondern ich gucke das immer aus einer Perspektive von einem Dritten. Also es ist ganz witzig irgendwie. Ich gucke mir immer den Social Media Typen da an und denke mir, meine Güte, was hat der da eine Scheiße gelabert? Was hat er denn da gemacht? Und wie oft sagt er denn bitte ein bisschen? Und meine Mutter hat gestern zu mir gesagt, sagt, hey, du sagst immer geil, sag das man nicht so oft. Das hört sich ja schlimm an. Und es ist so witzig, weil ich habe das nicht im Kopf. Also es ist nicht so, dass ich das bin. Und irgendwie ist das amüsant daran auch.
Aber der Vorteil ist höchstwahrscheinlich, du hast ja selber gesagt, du kannst über dich lachen. Und gerade, ob das jetzt Podcast ist, Social Media ist oder im Fernsehen ist, Die Leute merken ja, ob jemandem etwas vorgemacht wird oder ob da jemand wirklich mit der nötigen Portion Authentizität am Start ist und sich überhaupt nicht verstellt. Und auch das, die Hater mögen es mir verzeihen, ist kein Geschleime, aber man muss es ja mal festhalten, du bist ja nun wirklich jemand, der so ist, wie er ist und sich auch so gibt, wie er ist. Also das macht dich ja auf der einen Seite sympathisch und das macht dich aber auf der anderen Seite höchstwahrscheinlich auch erfolgreich. Würdest du sagen, ja, das stimmt genauso oder ist das, würdest du dieses Kompliment gar nicht erst annehmen, weil es dir unangenehm ist?
Ja, ein bisschen unangenehm ist mir das schon, aber ich muss dem auch zustimmen. Also ich kann mich gar nicht so vorstellen, dass ich, also das kann ich gar nicht. Und ich glaube nochmal, das ist für mich auch ein bisschen was ich vorleben will. Nicht verstellen. Es braucht sich keiner. Schämt euch nicht. Schämt euch für nichts im Leben. Ihr müsst euch selber lieben, ihr müsst euch selber mögen, ihr müsst morgens in den Spiegel gucken und sagen, boah, ein cooler Typ, ich bin eine coole Socke. Das ist wichtig und das finde ich wirklich wichtig. Und ich habe keinen Personenkult, den ich an mir abfeiere, sondern ich bin auch kritisch, ich bin auch selbstkritisch, ich bin auch oft zu Hause und denke, ah, scheiße, das hättest du vielleicht anders machen sollen. Und gibt mit Sicherheit auch Situationen, wo man aus dem Bauch raus irgendwas entschieden hat, wo du sagst, oh, das war einfach dumm und das war irgendwie war scheiße, hättest du nicht so machen müssen oder manchmal, wie man mit Menschen redet. Aber dann muss man irgendwo auch die Eier in der Hose haben zu sagen, okay, komm, das sage ich jetzt einfach mal. Ja, und warum kann ich nicht vor mein Team treten und sagen, boah Leute, ich bin gerade am Ende, ey, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht, ich habe auch eine schlechte Zeit, ich habe auch Stress und mich stresst das und die Zahlen passen nicht und das und dies und ich weiß auch nicht genau, wie ich damit umgehen kann. Warum darf ich das nicht? Warum ist in unserer Gesellschaft da so ein Negativ-Vibe? Oh nee, der Chef muss immer mit breiter Brust vorangehen. Sehe ich nicht so. Und ich glaube, wenn man das mal begriffen hat und wenn man dann auch das sich mal traut zu sagen und dann das Feedback bekommt und die Leute kommen und sagen, boah, das ist aber sympathisch, boah, krass, wusste ich gar nicht, das ist dir auch nicht so gut und ne. Dann ist das ist doch schön. Also Offenheit und Ehrlichkeit. Und ich war nicht immer offen und ehrlich in meinem Leben. Ich habe als Kind auch viel gelogen und habe auch viel geschummelt und habe auch viel, ja, wollte auch viel gefallen und habe dann vielleicht auch daraus gelernt.
Ehrlich währt am längste, gell?
Ja, das.
Deine X-Berg Duck ist ja mittlerweile auch in Hamburg eingeflogen oder jetzt schon wieder ausgeflogen, aber du hast ja hier auf einer Pizza gelegen, oder?
Wie war ja, habe ich heute. Props gehen raus und ein großes Dankeschön Pizzanetics. Die Jungs haben mir heute als Dankeschön ein Holzbrett geschickt.
Wirklich heute?
Ja, habe ich eben ausgepackt. Also ich glaube, das kam irgendwie am Wochenende.
Okay.
Aber ich habe es jetzt erst auf dem Schreibtisch liegen gehabt. Total geil, weil also und das ist sowas. Das liebe ich und das ist das, was meine à la carte Karte und meine Veränderung oder meine nicht immer stetisch Ente, obwohl es doch Ente war, ist einfach so Projekte. Die haben gefragt, ob ich nicht eine Pizza des Monats machen will und dann haben wir eine Entenpizza gemacht mit unserer Entenbratwurst, also mit dem Brät der Entenbratwurst.
Ah, okay.
Und ich fand die coole Jungs, cooles Konzept, qualitativ super, geiler Teig, geile Pizza, Pizzanetics in Hamburg, ich habe jetzt mal Werbung für gemacht, haben immer eine geile Monatspizza mit Kollegen und Kolleginnen, machen das ganz cool. Ich glaube, dem Andy seine Pizza hat's tatsächlich geschafft auf die Karte, kann ich auch nur jedem empfehlen.
Andy Zingler, ne? Anmerkende Redaktion.
Ja.
Also das heißt, die Pizzanetics, die haben eine Monatspizza, die dann von mehr oder weniger prominenten Menschen, also mehr, damit meine ich dich und auch Andy Zingler, kreiert wird und dann gibt's die einen Monat, richtig?
Genau, dann gibt's die einen Monat als so Special und die haben aber, die anderen Pizzen sind auch sensationell.
Dann will ich jetzt aber auch sowas. Dann machen wir jetzt mal hier ein Shoutout an Pizzanetics, dass es eine Studio Gastro Pizza gibt. Und jetzt lass uns doch mal bitte überlegen, was wir auf die Studio Gastro Pizza bei Pizzanetics für einen Monat lang rauflegen. Also ich bin ja totaler Pizza Margarita Fan und sie muss sehr knusprig sein, fast schon angebrannt. Das macht für mich eine sehr gute Pizza aus.
Ja, siehst du, da hast du schon.
Aber das kann ja nicht. Aber das ist ja noch nicht die Sonderedition. Also da muss ja irgendwas. Kannst ja keine Kopfhörer rauflegen, weil es eine Sonderfolge, Sonderpizza ist. Irgendwas muss da rauf.
Ja, gut, aber da kann ich dir jetzt nicht helfen. Ne? Ich hatte ja meine Pizza des Monats.
Ach, du hattest deine
schon,
Pizza.
Ja, ja. Da okay. musst du jetzt schon, also da.
Okay,
so
dann,
viel
dann machen wir das. Dann machen wir das, wofür
kann
Studio
ich ja mal
einen Aufruf
Gastro. Machen, genau.
Dann soll oder wir machen das, wofür Studio Gastro stehen soll. Wir krämen uns nicht auch einmal gegen die breite Masse. Wir wollen eine Pizza Hawaii.
Oh Gott, so. Gott, jetzt geht der Hate los.
Das machen wir. Pizza Netic x Studio Gastro in Form von Pizza Hawaii, aber nicht jetzt irgendeine Ananas und irgendein Schinken, sondern schon vom Allerfeinsten.
Ja, dann.
Und dann den Scheiblettenkäse.
Also, ja.
Naja, klar, das muss ja.
Ja, 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 ja.
Und die Pizza nennen wir Pizza Margherita.
Wow.
Bitte, bitte, das pitche ich jetzt hier in Studio Gastro an die Jungs und Mädels okay. von Pizza Netic.
Jawohl.
So, und das mache ich nur, damit ich ein Schneidebrett kriege.
Ja, vielleicht kriegst du auch was anderes, vielleicht kriegst du Kopfhörer.
Paar aufs Maul.
Ja, oder so.
Okay, also hätten wir das auch gemacht, gut, alles klar. Alright, Philipp, also das Ganze mit dem Social Media, ich will es gar nicht zu tief machen, weil ich möchte den Leuten auch noch die Möglichkeit geben, sich da selbst eine Meinung zu machen, aber gäbe es wenn du jetzt schon die Möglichkeit hättest, gibt es irgendeinen Kooperationspartner, von dem du sagen würdest, boah, dafür würde ich auch bis nach Düsseldorf fahren und ein Video drehen?
Düsseldorf ist natürlich jetzt, ich als Kölner nach Düsseldorf. Also, boah, nee. Wir haben doch Mercedes-Benz, dass ich endlich meine alte G-Klasse bekomme.
Ah,
das
ja.
wär's, oder?
Mercedes, ja, finde ich gut. Die Haus- und Hofagentur weltweit ist ja in Berlin, soweit ich weiß.
Ja, ja.
Anthony, die Werbeagentur Anthony, die ja wirklich die komplette Werbung machen. Die haben, als sie die G-Klasse quasi im alten neuen Kleid erschienen ist, haben die ja diese wunderbare Kampagne gemacht, wo sie den Ur-G ja. in Bernstein haben einlegen lassen.
Stimmt. Haben die das echt gemacht? Ich habe gedacht, ja. das wäre.
Nein, das, ach, da gab es ja KI quasi noch gar nicht. Die haben auch echt ein paar alte Mercedes-Modelle in ihren Agenturräumen stehen, so Dach abgeflext als Meetingräume umfunktioniert und so. Also
Wahnsinn.
Und die einzelnen Büros sind Garagen und so. Die Agentur heißt auch Anthony Garage für Mercedes-Benz. Wirklich, wirklich, wirklich geil. Also
stark.
Die,
ja,
dann,
also das wär,
dann bist du da ja eigentlich an der Quelle.
Ich zumindest mir so einen Stern auf die Jacke.
Oder? Ja, endlich wieder ein Stern.
Endlich wieder
auf der
ein Stern.
Jacke. Apropos endlich wieder auf den Stern auf die Jacke. Thema Nachwuchs, ne?
Ja.
Würde ich gerne mal, ist eigentlich gar keine Werbung, aber ich würde mal gern drüber reden. Der Koch des Jahres wird ja jedes Jahr gekürt. Sowohl
oh, ja.
Koch des Jahres oder Köchin des Jahres. Der Bewerbungsschluss dieses Jahr ist am 26. Februar. Und da würde ich gerne nochmal aufrufen, weil da bin ich auch gebeten worden von den Damen und Herren vom Koch des Jahres. Mir persönlich liegt der Award wirklich auch sehr am Herzen, dass sich Köchinnen und Köche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und Südtirol ohne Altersbegrenzung gerne bewerben dürfen. Und das Thema der diesjährigen Ausgabe, Philipp, ist Kindheitserinnerungen. Old School versus New School. Das heißt, die Aufgabe ist, zwei Gerichte zu kochen. Einmal wie damals, das Original, und dann neu interpretiert wie heute. Wer sich jetzt fragt, was ist mit der Kalkulation, die fällt dieses Jahr aus. So wenig Aufwand wie möglich ist das Briefing. Fokus auf Storytelling und Geschmack. Wie findest du das Thema?
Mega geil. Also wirklich mega geil. Und ich darf jetzt auch hier verraten, dass ich in der Vorrunde mit in der Jury sitze. Also ich
wirklich, das wusste ich wirklich nicht.
Ja.
Oh Gott, ist das unangenehm. Nee, wusste ich wirklich nicht.
Ja, freut mich. Ja, bin Jurymitglied und freue mich auch. Also es ist einfach, wir haben den schönsten Beruf der Welt. Ich kann das immer nur wieder sagen. Und ich meine nicht nur Koch und Köchin, sondern ich meine generell Hotelfach, ich meine Restaurant, ich meine Küche, ich meine Bäckerei, Konditorei. Das ist einfach so, da clashen so viele Menschen aufeinander aus verschiedensten Ebenen der Gesellschaft und verschiedensten Herkünfte und. Das ist einfach ein toller Beruf. Und so ein Wettbewerb, ich habe es gehasst früher, also ich hasse Prüfungen, also mache ich überhaupt nicht gerne. Aber selbst ich musste so ein, zwei Wettbewerbe kochen. Damals gab es den Koch des Jahres noch nicht. Deswegen habe ich da noch einen Achenbach-Preis, habe ich in Köln gewonnen. Es macht am Ende echt Spaß. Also bewerbt euch, und das ist jetzt keine Schleimerei-Werbung, sondern, und das sage ich jetzt auch mal egal welcher Wettbewerb, es gibt ein paar tolle Wettbewerbe in Deutschland, in Europa. Bewerbt euch, macht das, kocht da mal. Das bringt einem nochmal eine andere Perspektive.
Ich sehe es jetzt gerade hier. Highlight, Jury-Auszug, Tobias Beetz, Alina Meissner-Biebraut, Philipp Vogel, Christoph Reiner, Marcel von Winkelmann und der amtierende Koch des Jahres, Daniel Zwallenstein, übrigens ein richtig geiler Typ. Auch noch grün hinter den Ohren, in Anführungszeichen, hat schon 3 Restaurants, ist amtierender Koch des Jahres, richtig guter Typ, by the way. Also dann einfach mal auf kochdesjahres.de gehen, Teilnahmebedingungen werden da ja höchstwahrscheinlich stehen, Anmeldung, wie gesagt, ist bis zum 26. Februar möglich und der Vogel ist auch am Start. Das wusste ich wirklich nicht, wie schön.
Ja, ja, ja. Und
cool. Ich in der Allianz Arena übrigens, das Halbfinale.
Ja, da habe ich jetzt nicht so drauf gefreut, wir Bayern.
Ach so, du bist
nein,
ja Kölner.
Spaß,
stimmt.
Spaß.
Ja, genau, und das Finale ist dann, ich weiß gar nicht, ob man es sagen darf, ist auch eine richtig geile Location, wo das Finale ist. Das da könnte übrigens deine G-Klasse auch, dein G-Modell stehen. So viel dazu.
Oh,
Wahnsinn.
Ach so, nee.
So, was steht jetzt als nächstes an? Also bist du jetzt...
dieses Jahr, ich habe sehr viele abgesagt, tatsächlich viele Veranstaltungen abgesagt, in weiser Voraussicht, weil ich gedacht habe, mal gucken, vielleicht nicht auf jeder Hochzeit mittanzen, obwohl ich wirklich auch gerne tanze.
Tanzen, wirklich?
Tanzen, ja, auch, ja, wenn man das Tanzen nennen kann, was ich tue.
Okay.
Nein, aber ich mache dieses Jahr, gerade unterschrieben, ist jetzt das erste offizielle Shoutout, ich mache ein Kochbuch.
Oh, dein erstes?
Mein erstes, ja, mein erstes. Ich wollte eigentlich auch nie ein Kochbuch machen, weil ich gedacht habe, ich habe bei Dieter Müller damals mit helfen dürfen am Kochbuch und das ist sehr viel Arbeit.
Der war auch in der Jury beim Koch des Jahres.
Ja, der ist Ehrenvorsitzender der Jury. Mein großer Mentor. Und ich bin jetzt, ich arbeite jetzt an meinem ersten eigenen Kochbuch. Und ich freue mich riesig drauf. Ich habe dieses Jahr, ich habe eine imaginäre
90% Ente.
To-Do-Liste? Nein, definitiv nicht. Und das ist witzig, weil das Thema Kindheit kommt auch darin vor. Also es wird ein Auszug aus meiner 1981 bis 2026. Lasst euch überraschen, es wird ein tolles Buch. Ja.
Kennst du den Titel schon?
Nee, kennt auch keiner. Den
das hätte sein nicht. Können, dass der...
Nee, wir sind tatsächlich
manchmal
gerade dabei.
Manchmal ist das
dabei. Also. Ich kenne noch nicht. Ich habe schon ein, zwei Ideen, aber die gebe ich noch nicht preis.
Die Vogelhochzeit.
So hieß unsere Hochzeit tatsächlich.
Ja, das liegt, aber das liegt,
das liegt auf der Hand,
oder?
Ja, das stimmt. Ja,
also,
schon.
Und für die Hochzeitsnacht hatte dann auch einen ganz besonderen Titel.
Oh,
und, oder hast du schon eine Idee, also wahrscheinlich schon, kannst du sagen, welche Richtung es kulinarisch in dem Buch gehen soll?
Von 1981 bis 2026.
Wusste ich, war nur ein Test.
My life. Also von Köln über Schottland, England, Italien, italienische
Asien.
Tagesmutter, Asien, für alle was dabei.
Was für eine Tagesmutter?
Meine italienische Tagesmutter.
Ach, eine Nonna.
Meine
quasi.
Nonna, ja. Mama
Graziella.
Bei der bin ich groß geworden.
Aber nicht die Graziella aus München.
Nee.
Aber die können wir auch mal grüßen.
Ja, die können wir auch mal,
oder?
Die musst du mal einladen.
Graziella geht immer. Ja,
ja,
danke. Ich suche doch ständig Frauen. Graziella.
Ja, Graziella.
Natürlich.
Unbedingt.
Du, sag ich mal, Graziella für den Tipp.
Ja.
Grüße gehen raus. Okay, genau. Aber da hast du wirklich einiges vor.
Kochbuch kommt. Fernsehen mache ich noch ein bisschen was.
Aha.
Und ich mache dieses Jahr das erste Mal, dass ich eine Langdistanz im Triathlon mache.
Ach, du machst hier Challenge Rot, ne?
Genau. Ich habe eine Anmeldung bekommen, einen Startplatz bekommen. Ich bin wirklich hart im Training, ich muss sagen. Ich bin auch.
Erklär bitte mal kurz für all diejenigen, die nicht wissen, wer oder was Challenge Rot ist. Das finde ich
das
ja wirklich.
Langdistanz-Triathlon, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und Marathon laufen. Und Rot ist so das deutsche, wenn nicht sogar das europäische Mekka. Und man muss sagen, ich bin Shoutout an Christian Scheler, der Hotelmanager aus Elmau. Und der hat mir den Startplatz besorgt, der hat mir geholfen. Und er trainiert auch, der hat den schon gemacht. Und wir machen den dieses Jahr gemeinsam, in Anführungsstrichen. Der wird wahrscheinlich schneller sein als ich. Aber das ist so eine... Auf meiner Bucketlist war das noch drauf. Ich wollte unbedingt mal eine Langdistanz machen. Ich habe schon halbe gemacht und so früher. Aber ich mag diese High-Performance-Sport-Geschichte eigentlich nicht so, dieses sich aneinander aufgeilen, wie cool man ist, dass man so einen Triathlon macht. Ich mache den wirklich nur für mich. Ich habe keine Strava, ich habe keinen, ja, also wirklich. Und freue mich da aber auch drauf. Und die Begegnungen, kann ich jetzt auch nochmal so sagen, die Leute, die man jetzt da durch kennenlernt, ist auch wieder eine Welt für sich, auch faszinierend, ja, auch wieder total spannend und cool.
Aber vielleicht sollte dann für deine Videos nicht nur Mercedes-Benz ein guter Sponsor sein, sondern vielleicht auch Bepanthen oder irgendein Vaseline-Hersteller. Brauchst jetzt gar nicht zu gucken. Ich habe eher an den Fahrradsattel gedacht, weil das ist ja nun wirklich, also ich mache ja auch gerne Sport, aber vor Schwimmen und Fahrradfahren, da habe ich wirklich, wirklich, wirklich Riesenrespekt vor. Vor allem
ja,
diese Distanz.
Ich habe einen Riesenrespekt vor diesem Marathon. Also,
ja, aber du kannst ja gut, wir sind ja auch schon zusammen gelaufen, du kannst das ja gut.
Ja, okay, aber es ist was anderes gut mit wenn wir da um eine Alster laufen und bei Spaß und Freude und bei Schnack, als wenn du da irgendwie nach der ganzen Wasser, Fahrrad und dann nochmal machst. Also ich bin noch nie in meinem Leben Marathon gelaufen.
Macht der Kollege vor den Küchen auch mit bei Challenge Rot?
Der Tom. Ja? Du meinst einen Tom? Nee, der hat keinen Startplatz bekommen.
Ach, schade.
Aber der hat mir ganz süß, also Tom ist von MKN und macht auch einen sehr coolen Podcast, da warst du ja auch schon zu Gast.
Stimmt, wirklich, kann man sehr empfehlen.
Muss ich mal wirklich, ist auch ein sehr guter Podcast und der Tom, der hat mir einen Brief geschrieben und hat sich beworben bei mir als Social Media Mitarbeiter für den Tag in Rot. Er würde meinen Account in der Zeit übernehmen.
Du, da fällt mir gerade ein, Tom hat auch eine Gruppe eröffnet für uns beim Laufen und kein Schwein hat, glaube ich, geantwortet auf das, was er geschrieben hat, oder?
Doch. Nein, ja? Für die, also kann man jetzt auch nochmal sagen, ich weiß gar nicht, welcher Tag von der Internorga.
Ja.
Tom hat Laufen organisiert.
Genau.
Und der hat mich angerufen und hat gesagt, er will das jetzt gar nicht mehr groß publizieren, weil schon so viele Leute zugesagt haben.
Ja, aber ich hab auch nur den Daumen hoch gemacht. Also es tut mir leid, Tom, dass ich da nicht euphorisch reingeschrieben habe. Geil, machen wir, weil es ist ja klar, es macht ja Spaß.
Ja.
Also die Leute, ihr könnt euch auch gerne uns allen anschließen. Also ein paar mehr rund um die Alster fallen nicht auf. Und Kai Pflaume ist da ja auch ständig unterwegs.
Boah, wenn ich den dann sehen würde.
Das kann ja nur gut werden.
Im Trikot.
Oder?
Wahnsinn, ja.
Ich habe noch die letzte Frage, Philipp. Und zwar, ich muss noch einmal zurück auf die Overnight Oats kommen.
Ja.
Ich mache mir ja immer Overnight Oats.
Ja.
Meine sind, glaube ich, dann die Z-Version. Ich mache logischerweise feine Haferflocken, dann haue ich ein paar Chiasamen rein, dann ein bisschen Agavendicksaft, dann mache ich High-Protein-Skyr rein und Milch.
Ja.
Und wenn der Bums dann am nächsten Morgen fertig ist, dann rühre ich es um, schnibbel mir Äpfel und Blaubeeren rein und noch eine halbe Handvoll Mandeln. Aber deiner war irgendwie ganz anders und hört sich auch geil an.
Also wir haben ja, also dieses Video ist ja, ich weiß nicht, warum das viral gegangen ist, das ist ja wirklich
auf
allen
Kanälen. Kann ich dir sagen,
warum?
Weil Overnight Oats ist einfach ein Ding geworden.
Ja, aber deswegen habe ich gedacht, wieso? Also es gibt ja Millionen Leute, die das machen. Auch via Social Media und im Internet.
Kai Pflaume macht Porridge of the Day und du bist jetzt der Overnight Goat. Nee, du bist der Overnight Goat.
So, ja, nennen wir die Folge. Nee, ich habe auch,
das
muss
die Folge.
Man auch sagen,
Overnight
es haben viele
Goat.
Leute auch geschimpft, ja, dass ich, auch witzige Anekdote, wir haben dieses Video gedreht und wir haben nur noch Pink Lady Äpfel da gehabt.
Ja.
Die haben wir im Supermarkt, habe ich die gekauft, weil ich bin nur schnell hier zum Lidl und habe die dann reingerieben, habe gesagt, ja, das ist jetzt Pink Lady, es gibt halt auch viel geilere Äpfel, also auch was Lokales, gibt ja genug geile Äpfel, bla bla bla. Habe das so schön erklärt, habe diesen Apfel da reingerieben und habe das alles so durchgemacht, habe dann auch gesagt, ja, die Haferflocken, ich nehme glutenfreie. Meine Ernährungsberaterin hat gesagt, das ist normal. So, habe dann in dem Video trotzdem noch erklärt, dass eigentlich alle Haferflocken glutenfrei sind. Ich aber so ein Spleen habe, dass ich gesagt habe, die hat mir das gesagt, da bin ich Soldat, dann mache ich das so.
Soldat vor allem.
Käthe hat das Ganze geschnitten, hat natürlich alles, was ich erklärt habe, rausgeschnitten. Und du kannst dir vorstellen, jeder Kommentar, also jetzt nicht jeder, aber viele Kommentare waren, ja, ist ja ganz geil, aber warum nimmt der denn Pink Lady aus dem Supermarkt?
Oh, ja, wegen Feminismus.
Der weiß noch gar nicht. Ja, genau.
Ach so,
also,
gut.
Das war schon, Das war schon ganz witzig. Aber Overnight Oats, ich lieb's. Ich lieb's. Und bei mir halten die, ich kann es jetzt nochmal hier sagen, weil alle gesagt haben, das kann nicht sein, dass sie eine Woche halten.
Ich esse die sogar,
ich mache die sonntags und manchmal esse ich die sogar noch montags nach, also nicht nach dem Sonntag, sondern nach dem zweiten Sonntag.
Aber wie machst du sie jetzt nochmal im Schnelldurchlauf?
Ich mache eine Packung glutenfreie, also extra glutenfreie Haferflocken.
Fein.
Fein, genau. Dann reibe ich 3 Äpfel rein.
Mhm.
Mittlerweile mit Schale, da hat mir ein Ernährungsberater sogar noch geschrieben und auch noch ein Video gemacht, dass ich die Schale dran lassen soll. Ist aber anders, schmeckt ein bisschen anders, egal.
Ja, aber nicht dann wegwerfen, wäre Schale drum.
Nein, stimmt auch, wäre Schale drum, ja genau. Mach eine Handvoll Nüsse rein, nach Wahl meistens Haselnüsse, weil die mag ich am liebsten. Viel Zimt, ich liebe Zimt. Und dann mache ich Ziegenjoghurt, 3 Becher Ziegenjoghurt, 100 Gramm Becher.
Wo kriege ich einen Ziegenjoghurt?
Mittlerweile überall.
Der heißt oder, Ziegenjoghurt?
Ja, Ziegen oder Schafsmilch.
Okay.
Aber das ist, weil das wieder glutenfrei ist und weil das laktosefrei ist und der bekommt mir besser.
Ja, okay.
Und dann mache ich Hafermilch. Und da immer ungesüßte.
Hafermilch.
Ungesüßte und dann nehme ich tatsächlich auch glutenfreie. Gibt's glutenfreie ungesüßte bei uns im und jetzt muss ich überlegen. Und das war's im Endeffekt schon. Das verrühre ich und das ist dann. Und dann mache ich mir morgens, haue ich mir dann Obst immer individuell drauf. Ja. Aber jetzt kommt der Witz. Nach dem Video habe ich ja mein Triathlon-Training angefangen und mein Trainer hat gesagt, Philipp, das Einzige, was du richtig lernen musst, ist Ernährung, weil das ist scheiße. Und dann habe ich gesagt, wie meinst du denn das? Ich bin ja Koch, ich kann. Nee. Das ist, du darfst keinen Hunger mehr haben. Du musst dein Körper
und das
muss
ist
immer,
schwer.
Das ist richtig schwer. Und vor allem, um dann nicht irgendwie einen Scheiß zu fressen. Ich habe ja hier im Frühstück, jeder, der in einem Hotel arbeitet, weiß, dann vom Frühstücksbuffet bleiben immer 4, 5 Croissants übrig. Und dann haben wir so diese kleinen, leckeren Mini-Croissants. Ja, und die liegen dann unten und da wandern dann immer 1, 2 Croissants, wenn man Hunger hat, zack, zack, hast du mal. Nee, überhaupt nicht gut. Und das ist wirklich, das muss ich jetzt noch lernen. Seitdem habe ich wenig Overnight Oats und viel Croissants gegessen.
Ja, ich musste das auch lernen und gerade so bei Proteinshake nach dem Sport habe ich jetzt auch, neige ich dazu, nochmal 2, 3 Löffel Skyr mit reinzumachen und einen ganz kleinen Löffel mit Haferflocken, damit ich werde einfach sonst nicht satt. Und dann denkst du dir so, ja, bei dir ist das kleine Croissant, bei mir ist es eine halbe Handvoll Weingummis, was soll das schon machen? Ja, scheiße ist das.
Obwohl, ja, das stimmt, aber ich habe jetzt gelesen und habe auch gehört, das hat auch mein Trainer gesagt, wenn du die halbe bis dreiviertel Stunde nach dem Training kannst du alles reinschütten und alles reinschmeißen, was du willst, das verarbeitet der Körper alles. Also du könntest quasi 2 Tafeln Schokolade essen.
Ah ja, aber es ist auch gut, dass wir in einem Kulinarik-Podcast von kulinarischen Dingen abraten.
Ja, das ist ne, eigentlich total. Also,
aber das finde ich ist übrigens eine Sache, eigener Erfahrungsbericht, die ihr wirklich toll bei eurem Frühstück macht. Die Sachen sind alle ein bisschen kleiner. Kleine Brezeln, kleine Laugenbrötchen, kleine Brötchen, du hast gerade gesagt, kleine Croissants. Und dadurch hat man ein viel geileres Sättigungsgefühl und irgendwie, finde ich, man hat auch viel mehr Spaß. Es hat sowas von, ist irgendwie sweet, im wahrsten Sinne.
Ja, man isst dann halt mehr Abwechslung mit der gleichen Menge.
Ja, also ich möchte jetzt allen Menschen da draußen wirklich raten, surft mal auf der Seite vom Philipp Vogel vorbei oder auch vom Orania Hotel oder Hotel Orania und guckt es euch gerne mal an. Ihr müsst da ja nicht pennen. Ihr habt, glaube ich, jeden Abend Live-Musik, ne?
Nee, nicht jeden Abend, aber oft. Also jetzt gerade ist Winterpause. Jetzt fängt es wieder an.
Februar, jetzt fängt es wieder an.
Ja.
Na, also hast du die Kurve auch nochmal gerade gekriegt, dass der Ausstrahltag nicht der Aufnahmetag ist, Philipp.
Oh, ne?
Ist denn das Hotel wieder hergerichtet? Der Kanzler war ja da, habe ich gehört.
Oh, der ist, der war
gab
da.
Gab es wieder einen Shitstorm? Letztes Jahr gab es doch einen Shitstorm.
Nee, das war dumm von mir. Also, ich habe mich gefreut, wir hatten jetzt seit der Eröffnung alle 3 Kanzler da. Also die Merkel war der erste Kanzler, amtierende Kanzler, der da war, Kanzlerin.
Scholz ist gar nicht aufgefallen. Nein.
Scholz war da und Merz. Und ich habe von allen 3 immer ein Foto mit denen gemacht. Und das ist, ich habe mir nie Fotos mit Gästen. Also das darf ich gar nicht, sonst kriege ich Ärger von meiner Frau. Die findet das total peinlich und das gehört sich auch nicht. Aber bei den Kanzlern ist es so, dass die tatsächlich das Protokoll sagt das auch. Ne? Also wenn die offiziell dann hier als Gäste sind, dann gibt es immer so ein Foto mit denen. Und ich finde, also egal, ja, politisch, wirklich, Merz, no way. Aber dass der Kanzler, der dritte hier war, fand ich geil. Muss ich ganz ehrlich,
ich habe gesagt, geil,
so eine kleine Bude wie wir sind und dann hast du sie alle da gehabt. Und ich habe den Fehler gemacht, habe das Foto gepostet und habe dann auch festgestellt, dass niemand Texte liest, die da drunter stehen, sondern alle nur gesagt haben, was ist denn mit dem? Wir haben ja nie gedacht, dass der Vogel da den jetzt auch noch feiert. Ich feiere den nicht. Und das habe ich tatsächlich dann auch wieder revidiert, das
Foto. Da wurdest du quasi abgekanzelt.
Da wurde ich abgekanzelt. Also von dem her, ja. Also es ist, aber ja, auch.
Gut, der also Kanzler ist wieder weg. Dementsprechend können jetzt auch alle wieder hin, die dann vielleicht einen Bogen drumherum gemacht hat. Ich möchte ganz ehrlich dafür die Werbetrommel rühren, weil es macht einfach Spaß im Hotel Orania, das muss man einfach sagen. Das liegt in erster Linie an den gastgebenden Persönlichkeiten. Nicht nur Philipp, sondern eben auch Käthe und seine Frau Jenny und alle, die dazugehören. Philipp, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier gewesen bist. Ich gucke noch mal ganz kurz auf mein schlaues Buch, ob ich irgendetwas vergessen habe. Habe ich ehrlicherweise nicht. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist, dass ich am Wochenende Brot backen wollte. Das ist nicht aufgegangen, das Miststück. Ich sag mal so, Anzeige ist raus wegen unterlassener Hefeleistung.
Oh.
In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ciao, Kakao.
Ciao, ciao.
Das war Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends, ist eine Mehr-geht-nicht-Produktion in Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein. Produktion Studio Hebel Broadcast. Veronika Bisetic und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetic. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.